Vielen Dank, Herr Kommissar. Schön, dass Sie dabei sind. Erster Spieltag der Rückrunde, da war schon viel Schönes dabei. Und zwei haben uns besonders viel Freude bereitet. Er kam in der 56. Minute in Augsburg. Hier sehen Sie ihn. Der neue Superstar des BVB, Fragezeichen Erling Haaland. Zweiten Ballkontakt, das 2:3 gemacht, da hat er noch zwei nachgelegt. Und der BVB behält zumindest Kontakt zur Spitze. Da ist wieder oder immer noch RB Leipzig im Abendspiel 3:1. Und des überragenden Torjägers Timo Werner, auch er knipst zweimal und sie träumen weiter von der deutschen Meisterschaft. Aufatmen gestern auch bei Werder Bremen, endlich mal zu Null und ein Sieg im Kellerduell in Düsseldorf. Das freut besonders den Geschäftsführer Sport. Begrüßen Sie ganz herzlich Frank Baumann. Also erstmal Glückwunsch.
Dankeschön.
Tut erstmal gut, ne? So.
War wichtig, ja. Wichtiges Spiel, wichtiger Sieg.
Aber es war verlustreich, kann man das so beschreiben, Frank?
Ja, die letzten Minuten waren doch dramatisch. Erst lange zwei Spieler von uns auf dem Boden.
Komm, wir schauen die Szene uns direkt einmal an.
Pavlas hat es nicht ganz so schlimm erwischt.
Obwohl, das sieht schlimm aus, ne?
Absolut. Kevin Vogt dafür ein bisschen mehr, hat die Nacht jetzt im Krankenhaus verbracht. Trotzdem können wir ein bisschen in Warnung geben, hat Glück im Unglück gehabt, hat einen ziemlichen Brummschädel noch, aber wird heute Nachmittag entlassen und werden morgen weiter Untersuchungen machen, dann können wir abschätzen, wie lange er ausfällt.
Hast du mit ihm gesprochen?
Ich habe heute Morgen nochmal mit ihm telefoniert,
ja. Ja, okay, dann sagen wir von hier aus gute Besserung. Auf
jeden Absolut. Fall.
Und sprechen über die Saison bisher von Werder Bremen, das hast du dir wahrscheinlich auch ganz anders vorgestellt, mit unseren weiteren Gästen heute Morgen. Unser neuer Chefredakteur ist da von Sport 1, Pit Kotschak.
Guten Morgen.
Sehr erfolgreicher Eintracht Frankfurt und der Premier League gespielt. Jan-Orge Fjartow. Und Jan, wir haben eine schöne Szene. Wir haben eine wunderbare Szene von dir.
Okay.
Hat sich legendär gemacht, ne? Erinnerst dich da noch an dieser Übersteiger?
Ja,
erzähl uns ein bisschen darüber.
Ich bin immer mit Leuten, die Prämien gewinnen, Trophäes gewinnen, aber ich habe nicht Abstiegsprämien. So, dann sitze ich neben Stefan Effenberg.
Aber das war die Rettung für euch, ne?
Das war die Rettung, ja.
Und wer musste drunter leiden?
Frank Baumann war, glaube ich, auch dabei, aber wir haben uns geeinigt, nicht über das zu sprechen.
Kannst du dich noch erinnern, der Kleine?
Nein.
Du bist leider, musstest leider absteigen.
Genau, wir sind mit dem Club leider abgestiegen. War nicht zu erwarten, dass Jan so einen Übersteiger auspackt.
Ja, ja. Hat der Gegner auch nicht erwartet. Hast du ja gesehen gerade. So, weiter geht's. Unser Sport1-Experte Stefan Effenberg.
Hallo.
Der Chefreporter vom Wiener Kurier. Jean-Julien Bär.
Morgen.
Unser Sport1-Experte Marcel Reif. Und auch das. Wir geben Sonntag eine Erfrischung und das Ganze natürlich auch wieder alkoholfrei. Und damit begrüße ich ganz herzlich Laura. Guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, wir freuen uns alle. Der Ball rollt endlich wieder in der Fußball-Bundesliga. Und sowohl oben als auch unten geht es richtig zur Sache. Und um einiges, wir haben es gerade gehört, also Werder Bremen mittendrin im Abstiegskampf. Allerdings zumindest diese Negativserie von 5-4 Niederlagen in Folge konnten sie dann gestern stoppen. Unsere Frage der Woche, die dreht sich auch um Werder. Teurer Werder-Sieg, Befreiungsschlag oder heißt es doch zittern bis zum Ende? Machen Sie mit 01379 011 011 die Telefonnummer, wo Sie anrufen können und natürlich auch reinklicken unter www.sport1.de. Da gibt es einen Live-Blog, da können Sie mitmachen, abstimmen und natürlich auch Ihre Meinung zu diesem Thema kundtun. Und natürlich geht das auch bei Twitter mit dem Hashtag Dopa, da finden wir Sie auf jeden Fall. Und apropos Twitter und Hashtag, da gibt es auch den Hashtag Phrasenpolizei. Also wir achten genau darauf, dass dieses Phrasenschwein am Ende der Sendung gut gefüllt ist von unseren Gästen. Sollte uns da mal etwas entgehen, gar kein Problem. Sagen Sie uns, welche Phrase rausgehauen wurde und wer es vor allen Dingen gesagt hat, das hilft uns am Ende beim Abkassieren.
Danke sehr. So, 1:3 zurückgelegen dann, ein 5:3 daraus gemacht. Der BVB sorgt für ein torreiches Spektakel. Und Neuzugang Erling Haaland hat alle Erwartungen weit übertroffen.
Der magische Moment. Die Augsburger jubelten noch über ihr 3:1, das genauso wie ihr erster Treffer offenbarte, wie einfach Trainer Favres Abwehr oft auszuhebeln ist. Doch nun war ja alles anders, zumindest vorne, denn dort spielte ab sofort dieses 19-jährige Milchgesicht aus Norwegen. Auch bei Sanchos Ausgleich war der Neue einschussbereit, aber Erling Haaland blieb in bester Knipserlaune. Und das Schönste seiner 3 Tore war das letzte, zum 5:3 Endstand. Reicht, Erling, hätte man ihm am liebsten zugerufen, reicht, um verlöschende Titelträume neu zu beleben. Aber da gibt es noch die Kehrseite. Dass der BVB eben so viele Tore braucht, um ein Spiel gegen Augsburg zu gewinnen. Denn ohne den grandiosen Einstand des norwegischen Teenagers schmälern zu wollen, liegt der Verdacht nahe, Haaland übertüncht die Schwächen der Dortmunder.
Was ist da los in der Defensive beim BVB, Stefan?
Ja, gestern war nicht viel los. Also sie haben natürlich klare Schwächen offenbart. Daran müssen sie natürlich arbeiten. Gestern haben sie Glück gehabt, dass sie 5 gemacht haben. Aber du kannst natürlich nicht immer permanent 5 schießen, um die 3 Punkte einzufahren, ganz klar. 3 gegen Augsburg ist für Dortmund mit den Ansprüchen, die sie haben, natürlich definitiv zu viel. Aber für uns Zuschauer, sag ich mal, war das natürlich ein spektakuläres Spiel.
Ja, das stimmt natürlich. Da hast du vollkommen recht. Ja. 27 Gegentore, Marcel? Was sagt uns das?
Ist zu viel. Wenn du Meister werden willst, ist das ganz sicher zu viel. Gestern, die Augsburger haben ja kräftig mitgeholfen. Die wollten 5-1 gewinnen. Wenn die bei 3-1 einfach mal sagen, pass auf, es ist Dortmund, lass uns mal das Ding jetzt feiern. Und das war's, aber nicht mehr. Aber wenn du dann 5 Tore kassierst in einer Halbzeit, dann spielt der Gegner schon mit. Aber wenn du gesehen hast, Piszczek, Tempodefizite, dann auch Hummels beim Gegentor, lassen Stürmer laufen. Und bei allem Respekt, war halt nur Augsburg. Es werden noch stärkere Gegner kommen.
Du warst ja im Stadion.
Für die auch, ja. Wo Saarland auch möglicherweise ein wenig schwerer fallen könnte, 3 Tore zu machen.
Ja, das stimmt. Du warst im Stadion, was war dein Eindruck?
Ja, das war natürlich schön, in Norwegen, in Augsburg gestern zu sein. Ich habe Favre nach dem Spiel interviewt und er wollte eigentlich, das war ja 3-Dreier-Pack gestern in Augsburg. Das war erst die 3 kassierte Tore und dann die 3er-Pack hinten beim Dortmund, die ich sehr schwach war. Und dann natürlich die 3er von Haaland. Aber so kannst du nicht spielen. Das war ja nicht nur gestern so. Die haben ja wirklich hinten großen Probleme. Und so wirst du nicht Meister. Und das, glaube ich, das ärgert Favre sehr, sehr.
Du warst ja auch eher Defensivspieler, würde ich sagen. Ne? Kannst du mir erklären, warum heute so oft und so hoch verteidigt wird? Das galt ja gestern für beide Mannschaften, haben wir gerade angesprochen.
Ja, gerade für die Augsburger war es schon auch überraschend, dass sie mit Führung auch wirklich so hoch verteidigt haben, so mutig agiert haben, was grundsätzlich auch gut ist. Sie ja natürlich auch in der Offensive dann die eine oder andere Torchance auch gebracht. Aber ich glaube, da hätten sie ein bisschen cleverer spielen müssen. Es ist schon so, dass natürlich der moderne Fußball häufig...
Ja, du sagst schon selbst so moderne Fußball.
Mit Gegenpressing, ja.
Otto Rehagel hätte dir gerade jetzt geholfen. Modern ist, wenn du gewinnst.
Deswegen in Anführungszeichen. Und weil letztendlich dasselbe galt früher auch. Ne? Also, dass du dort die Gegner nicht so einfach zu Torfolgen kommen lassen musst und das so einfach den Dortmundern machst, die natürlich über Tempo verfügen, unabhängig von Haaland, war natürlich dann für die Augsburger.
Aber versuch uns das nochmal zu erklären trotzdem. Du weißt ja, wie Dortmund spielt oder wie stark sie auch nach vorne sind. Kann man da nicht anders spielen oder kann man da nicht umschalten?
Ja, die Dortmunder haben ja schon gezeigt, dass sie besser verteidigen können. Und es war jetzt eine Pause, eine kurze Vorbereitung. Und dass da jetzt noch nicht alles super läuft, ist klar. Deswegen sollte man den Dortmund auch ein bisschen Zeit geben.
Marcel, warum sammelst du Geld ein? Habe ich was zu erwarten?
Weil dir der Sturm Spiele gewinnt und die Abwehr Meisterschaft.
Oh. Gut. Ja, du
hast so ein Bart. Aber ist die Wahrheit.
Ja, tut gut. Aber das ist ja auch so, das ist ja einfach, auf die 3 hinten zu deuten. Aber Dortmund verlieren auch im Mittelfeld sehr viele Bälle. Mhm. Und das ist eigentlich unglaublich, weil die haben ja so viele Ballstärke, die den gut Ball halten können. Aber gestern auch, in der ersten Halbzeit, muss man ja auch fair sagen, die müssen eigentlich 4-1 führen. Die haben ja mit Reus 2-mal, Sancho, Hazard, riesen Chancen gehabt. Aber die verlieren den Ball zu oft im Mittelfeld. Und wenn die dann hochstehen mit einem Hummels, und Hummels ist ein klasse Spieler, aber dann hat er Probleme. Das ist eine Schwäche. Mhm.
Ja, und bei Dortmund ist es natürlich auch so, dass die Weltklasse-Offensive natürlich auch mit zurückarbeiten muss, ne? Weil ohne geht's auch nicht. Also die können vorne sich nicht ausruhen, wie auch immer, wenn du Reus, Sancho und Haaland, die müssen natürlich auch für die Defensive.
Das machen die aber nicht so gerne, glaube ich.
Ja, aber das müssen sie lernen. Früher bei Bayern, halt, falls du dich daran erinnern kannst, mit Robben, Ribéry, die waren auch am Anfang nicht bereit, diese Wege zu gehen. Dann haben sie es gemacht und dann waren sie nachher hinten raus mega erfolgreich.
Und Haaland wird arbeiten zurück. Das macht er. Das ist so ein Stürmer,
das soll
das
sind noch machen. Zwei, drei andere.
Genau.
Dann Sancho, Reus, die müssen schon mitarbeiten.
Aber das ist eigentlich untypisch für eine Mannschaft von Lucien Favre, weil als der Borussia Mönchengladbach damals übernommen hat oder auch Hertha, da hat er wochenlang die Trainingsplätze abgekreidet mit Fahnen und Hütchen und hat ihnen diese Organisation beigebracht, auch das Defensivverhalten. Er scheint in Dortmund jetzt nicht über den Grundkurs Abwehr hinausgekommen zu sein. Das ist schon, obwohl man gerne im Training dabei wäre, weil wenn die mal Angriff gegen Abwehr spielen, das geht hoch aus.
Bitte lass uns mal ein Spiel reingehen. Komm, wir nehmen die Szene aus der 22. Minute. Nee, das ist das 1-0 schon.
So, und jetzt muss man sehen, wie er den Piszczek da überholt auf der Außen. Und innen drin ist das nicht organisiert. Und ich glaube, dass die Dortmund in der Personalpolitik eine Sache unterschätzt haben. Sie haben ja sehr, sehr viel für die Offensive getan im Sommer. Wirklich tolle Spieler geholt. Und man hat geglaubt, dass mit Mats Hummels dieses Abwehrproblem der Vorsaison behoben ist. Und jetzt muss man sagen, Hummels statt Diallo hat
steht
jetzt so noch nicht funktioniert.
Steht auch nicht gut, ne?
Oder? So, ja, es gibt keine Absprache zwischen den beiden. Da ist genau die Lücke zwischen denen. Ich glaube, dass Akanji nicht so gut ist, wie er in Dortmund eingeschätzt wird. Und Mats Hummels ist keiner, der so in die Zweikämpfe reingeht, dass er zerstört. Sondern er spielt sehr viel mit Auge und nach vorne natürlich sensationell. Aber nach hinten dichtet er eben nicht so ab. Und das hat man anders eingeschätzt, da mehr Stabilität reinkommt. Man muss aber nach 18 Spieltagen sagen, dass das nicht der Fall ist.
Also ich kenne Akanji noch aus Basel. Da war der überragend. Und ich habe, weiß ich, jetzt glaube ich seit 2 Jahren, sage ich, wenn der einen Herbergsvater bei sich hat, der ihn führt, und deswegen haben sie ja Hummels unter anderem geholt, hat der hohes internationales Potenzial. Nur irgendwann mal musst du halt sagen, pass auf, irgendwann musst du es mal rausholen aus dem Versteck, dein Potenzial. Er macht immer noch so viele Fehler. Und Hummels, wenn es dann ins Tempo geht, dann da hinten Piszczek. Ich kann ihm ja keinen Vorwurf machen. Das ist eine Kaderplanung, so haben sie sich zusammengebastelt. Und wenn es dann auch die Entstehung des Tores, also diese, wer war das da draußen? Hazard und war das Sancho? Hazard und Sancho. Egal, jedenfalls dieses an der Mittellinie, was du sagst, die verlorenen Bälle im Mittelfeld. Das ist Schülerfußball da draußen, so ein Pässchen, alle anderen in der Vorwärtsbewegung. Ja, spiele ich die Mann, na gut, der ging jetzt schief. Und auf einmal geht Augsburg ins Tempo. Und schon
aber solche Fehler dürfen natürlich nicht passieren.
Nein,
aber also hier ist ja Ballwatching.
Der Dortmunder leitet den Augsburger.
Das meine ich. Das ist
aber selbst dann ist ja Überzahlspiel in der Abwehr. Du bist ja in der Mehrheit. Du darfst ja, selbst wenn er dann mal einen Ballverlust ihm passiert, musst du es doch verteidigen können. Und 4 gegen 2 oder vielleicht 4 gegen 2,5 da, der darf doch gar nicht in der Mitte
anfangen. Wenn die zwei aber Tempo machen.
Ja, aber weil der sogenannte moderne Verteidiger ist angerichtet auf Ballwatching. Und wenn Hummels, der guckt auch mal. Und das macht ja auch Weltklasse. Aber wir vergessen, dass die Supermannschaft, die spektakuläre Spieler haben, wie Liverpool und Real Madrid. Aber Ramos, Van Dijk, die gehen rein. Ja, und das wird oft unterschätzt. Und man kann ja über den ganzen Platz nicht spektakuläre Spieler haben.
Machen deine Abwehrspieler auch Ballwatching?
Neuer Begriff für mich, aber ich lasse mir mal übersetzen.
Ja, aber Ballwatching ist natürlich, ist wenn eine Flanke kommt. Wie Hummels da oder ein anderer. Also du guckst nur auf den Ball. Also kann man aufstellen in dieses Studio?
Ja.
Kann man aufstellen?
Ja.
Du siehst ja nicht, wo der Stürmer ist.
Wir haben genug Kameras, du bist überall zu sehen.
Nein, aber das ist ja so.
Ballwatching oder Wallwatching?
Ballwatching. Nein, nicht gerne Wall. Yellow Wall. Nein,
aber Norweger muss man nachfragen.
Nein, aber als Stürmer spielst du ja auf der, weil du hoffst ja natürlich, dass der Verteidiger guckt nur auf den Ball. Weil dann suchst du die anderen Räume. Und das hat man da beim 3-1 gemacht.
Trotzdem würde ich die Abwehrspieler auch nochmal in Schutz nehmen. Also wir waren Abwehrspieler. War natürlich ein sehr, sehr unglücklicher Ballverlust. Und wenn dann der Stürmer mit Tempo wirklich auf dich zukommt, ist es schon schwer. Und man muss auch da mal ein Kompliment an die Augsburger machen. Die haben das wirklich sehr, sehr gut ausgespielt.
Und bei dem Tor muss man auch sagen, wir gehen jetzt so ein bisschen auf den Mats Hummels drauf. Also wenn du in dieses, und du warst ja auch ein Verteidiger, in der Situation, du spekulierst ja ein Stück weit. Also es kann ja auch sein, dass du den Ball in den Rücken kriegst. Also hat ihn genau dieser halbe Meter oder Meter gefehlt, wenn er den geht, dann macht er ihn zu und hat den Ball am Fuß. Aber er weiß natürlich auch, vielleicht spielt er mir den Rücken. Und das macht die Sache wirklich kompliziert.
Nein, oft ist es ja auch so, dass man den Ball zurücklegt und nicht quer vor das Tor und so weiter.
Also ein bisschen holzschnittartig. Wenn Dortmund gut spielt, nach vorne, dann spielen sie so gut und so spektakulär wie vielleicht keine andere Mannschaft. Ja. Wenn sie es aber nicht gut machen und machen Fehler, machen sie solche Fehler und stehen hinten so, dass sie Probleme
haben. Da waren einige Fehler gestern
auf jeden Fall. Diese Mischung ist nicht, das ist nicht für Spitze. Wenn das für Spitze reicht, haben wir in der Bundesliga ein Problem.
Lass uns mal in die wilde zweite Halbzeit gehen. Es geht ja gleich los nach dem Anschluss. 7 Tore gab es da. Oder könnt ihr die Fehler nochmal, Jan, kannst du die Fehler nochmal auch ansprechen? Was? Ballwatching Teil 2.
Ballwatching, nein, hier, was soll man hier machen? Das ist ein klasse Tor. Da normal muss man ja nur die Hand hochheben und sagen, das ist ein super Tor. Und das war ja wirklich ein klasse Tor. Und der Torwart sofort hat es gesehen. Jetzt.
Aber hier, was ist das denn für ein Kopfball gewesen?
Musst du Frank fragen. Der ist der Verteidiger.
Der ist Abwehrspieler,
der, oder? Der ist Abwehrspieler Union.
Alles auf mich.
Bei unklar ist, warum Gotti denn so weit vor dem Tor steht in dieser Szene. Ne? Also das muss er nicht unbedingt. Ne?
Bitte? Das ist doch kein Torwartfehler.
Nein, ich sage nur, warum steht er so weit vorne?
Aber so stehen die Torhüter in der Regel alle in der Bundesliga. Also die kommen schon die Meter entgegen. Also da dem Bürki einen Vorwurf zu machen.
Es sieht komisch aus wahrscheinlich, was meinst du, weil er gar nicht reagiert.
Ja, aber hinter Torkamera, ja, der dreht sich ja auch noch rein.
Er flattert, ja.
Von daher,
ja, absolut.
Er ist nicht so. Akanji köpft den Ball seitlich in die Mitte rein, so dass der Angriff weiterfahren kann. Das ist Pech, aber ich zitiere und heute glaube ich mehrfach den großen Fußballphilosophen Hermann Gerland. Immer Pech ist Schrott. Immer Glück ist Können.
Ja.
Und schon aber wieder Pech.
Er hat vorgebaut, er hat gesagt, ich zitiere deswegen, weil er nicht zitiere.
Das ist keine Schote, das ist ein wunderbarer Spruch.
Na, aber wir müssen dann wann sagen, das ist ein klasse Tor. Bei dem anderen Tor, was wir gesehen haben, dann kann man ein Hummels, dann kann man die Verteidigung auch ein bisschen verteidigen, weil du gehst hoch, du hast einen Ball und wenn du den Ball dann im Mittelfeld verlierst, dann bist du nicht organisiert, dann willst du nach vorne gehen.
Auch da möchte ich die Abwehrkette nochmal in Schutz nehmen. Dann wäre Kopfball kann man besser klären. Problem war, glaube ich, auch, dass das Mittelfeld Anschluss an die Kette verloren hat. Dass der Augsburger wirklich so frei dann gehen konnte, zum Schuss kommen konnte. Und auch da Kompliment, überragender Torschuss.
So, wir haben ja gesagt, auch die Augsburger hatten ihre Schwächen. Schauen wir auf den Anschlusstreffer der Dortmunder. Das ist, würde ich mal sagen, in reichlich Überzahl, ne? Kann man das auch sagen. Bitte, oder?
Ne? Ich gucke es mir gerade zu Ende an. So.
Hast du doch schon
ein bisschen Ping-Pong da.
Guck mal jetzt hier, aber jetzt hier.
Viele Steigen.
Viele Weiße.
Wenn die Überzahl aber nicht
Schuss kommen. Da sind drei Leute, vier Leute drumherum. Ich darf gar nicht zum Schuss kommen.
Verlässt man sich dann zu sehr aufeinander, Frank?
Ja, aber ich möchte auch nicht zu viel über Defensivverhalten sprechen.
Aber nehmen Sie in Schutz. Nehmen Sie wieder
da muss ich der Stürmer in Schutz nehmen. Ich glaube, das war ein klasse Tor.
Da ihr keine Gegentore
kriegt, Steinhaus kann man den Torwart auch halten. Muss man auch zum Brand. Guck, der Torwart jetzt.
Wir gucken
alle. Kannst du auch halten.
Frank?
Willst du den Torwart in Schutz nehmen?
Nein, grundsätzlich natürlich zu passiv, insgesamt nicht aktiv, Zweikampf gesucht.
Das war fast aus dem Stand gespielt. Ne?
Ja, sie konnten halt kombinieren und keiner geht aktiv in den Zweikampf. Ja? Sie stellen nur und gehen nicht aktiv rein. Und dann fällt
es ein Tor. 3-1, da dachten wir alle, oh Mann, was ist denn hier los? Vor allen Dingen, was ist mit Borussia Dortmund? Im Defensivverhalten los.
Ja, ich meine, es ist Gleichzahl. Jetzt kommt die Überzahl in der Situation. Da spielen sie natürlich gut aus und wieder der flache Ball nach innen. Man muss aber auch mal sagen, solche Dinger sind natürlich auch schwer zu verteidigen manchmal. Ja, also schau hier, hinterläuft er super. Ja, im richtigen Moment gespielt. Der Stürmer Niederlechner lauert drin. Man kann auch irgendwann mal sagen, das ist so ein Tor, was man vielleicht nicht verteidigen kann.
Naja, also Akanji stellt das Erscheinen aber schon ein. Da draußen. Er läuft entspannt zurück, macht nichts. Hummels geht nicht mit Niederlechner mit, wie beim anderen Tor auch schon. Sie haben einen Stürmer, also Augsburg kommt ja nicht mit fünf Weltklasse-Stürmern. Nochmal, bei allem Respekt. Niederlechner, guck mal, er bewegt sich richtig, er geht genau in die Lücke. Die Lücke kann man auch einer von den beiden auch zumachen, indem man mit dem mitgeht. Und wenn es einen Elfmeter gibt, können wir nochmal diskutieren. Wenn es aber gar nichts gibt, sondern der völlig unbedrängt.
Es gibt ja gar keinen Zweikampf in dem Sinne.
Und das meinst du, ne?
Der ist ja 5 Sekunden ganz allein da drin. Und das weiß ich eh besser, aber ich denke, auf 5, 6 Meter muss man, dann gehst du Mann, Mann. Dann kannst du nicht den Raum decken.
Also vor allem, wenn es der eine ist, auf den du gucken musst.
Also weil sie fast in Unterzahl waren, Frank, in der Situation. Ne? Ich glaube, vier Augsburger gegen drei.
Gegen vier. Und wenn man jetzt schaut, wie das defensive Mittelfeld
zum Beispiel
über die halblinke Seite bei Dortmund da mittrabt und gar kein Tempo anzieht. Jetzt kommt über die halbrechte Seite mal jemand mit. Aber in der Mitte sind ja die Leute offen. Auf dem zweiten, auf dem langen Pfosten steht ja auch noch jemand. Also er hätte sogar noch zwei Optionen gehabt, wenn er den Ball einfach über die Abwehr drüber geschossen hätte. Das ist leblos da vorne. War vor dem Strafraum, sieht man ja, das ist ein Traben da. Das ist gar keine, sag mal, keine Form von, ich will den Ball jetzt abfangen. Also das ist mir zu lasch.
Also ein ganz typisches Tor, auch wie Dortmund es schießen würde mit diesem Hinterlaufen. Also fremd ist es ihnen nicht. Ne?
Ja. Sehr spät trifft da hinten auch Hakimi ein, erfreulicherweise. Er ist aber der rechte Außenmann in der Viererkette.
Erfreulicherweise
ist natürlich das gut, ist, dass du das ist Dortmund also, das Spiel. Das ist Hakimi mit all seinen Stärken nach vorne. Also ob Real Madrid wirklich jetzt, ob sie die Verantwortlichen jetzt jede Nacht unruhig schlafen, damit sie ihn endlich wiederkriegen, die sehen das ja auch. Das ist ein prima Spieler, wenn es nach vorne geht. Und das ist für mich so symptomatisch für Dortmund. Wenn es nach vorne geht und Hakimi nach vorne, super. Wenn es andersrum geht, hast du solche Gegentore.
Also es ist den Verantwortlichen natürlich auch gestern aufgefallen. Michael Zorc hat ganz klare Worte nach dem Spiel gefunden.
Insgesamt das Abwehrverhalten ist alles andere als gut. Bezieht sich nicht nur auf die Abwehrspieler, auch insgesamt. Und das macht mir Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. So können wir in dieser Form, so wirst du am Ende nicht deine Ziele erreichen.
Stefan, wessen Aufgabe ist das?
Ja, natürlich die Aufgabe dann vom Trainerteam, das umzusetzen und dann auch zu trainieren, ganz klar. Aber ich habe es vorhin gesagt, da gehören die Offensiven dann auch dazu. Also du kannst nicht nur sagen, wir haben die vier in der Verteidigung, die ein, zwei defensiven Mittelfeldspieler und die anderen vier können sich ausruhen. Du musst schon mit acht oder neun Mann auch hinter den Ball kommen und auch verteidigen.
Wir machen aber einen Kompromiss. Ich denke, wenn man auf 6-7 Meter einen Stürmer allein lassen, dann ist es Verantwortung die Abwehrspieler. Aber grundsätzlich, wenn du den Ball verlierst im Mittelfeld und du bist nicht organisiert, dann ist es die Gesamtmannschaft. Aber dann oft sagt man, ja, das gehört die ganze Mannschaft zu verteidigen. Ja, aber erstens fängt es an bei euch zwei. So. Fertig.
Was haben wir damit zu tun?
Abwehrspieler.
Die Union von der Verteidigung Deutschland.
Aber überraschenderweise möchte ich mal den Trainer Favre mal in Schutz nehmen. Der wird das ja alles erkannt haben. Der wird auch entsprechende Anweisungen geben, dass der Niederlechner da so in den Fünfer rein stößt und von außen angespielt werden. Das ist alles bekannt. Das wird er denen fünfmal, sechsmal in der Woche erzählt haben. Ich frage mich, warum es dann trotzdem passiert, dass da so wenig Laufbereitschaft ist, so wenig Umsicht im eigenen Strafraum. Das ist mir noch nicht ganz klar. Das, glaube ich, kann man dem Favre nicht, der hat das nicht übersehen oder auch nicht gesagt. Also das ist nicht vorstellbar. Und dass die dann trotzdem so etwas zulassen, das finde ich ziemlich merkwürdig. Und deswegen, glaube ich, war auch die Meinung von Zorc etwas grundsätzlicher Art, dass ihm das Sorgen macht, weil er ja nun dabei ist und weiß, wie der Trainer die Mannschaft eingestellt hat. Und trotzdem passiert dieser Fehler zweimal.
Wunderbare Vorlage für gleich, würde ich sagen. Mhm. Das wollen wir gerne noch vertiefen. Und dann kam ja der Wikinger, ne? Gott sei Dank, muss man sagen. Es sah aus, als wenn Lucien Favre so ein bisschen all in ging, aber das war schon ein bemerkenswerter Auftritt. Das alles gleich bei uns nach einer ganz, ganz kurzen Pause. Live aus dem Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24 Doppelpass und gehen nochmal wieder rein in das Spiel nach Augsburg. Und diese Einwechslung veränderte in der 56. Minute dann alles. Lucien Favre setzt auf den Neuzugang aus Norwegen. Du warst im Stadion. Wir haben es ja nur am Bildschirm gesehen. Wir haben sofort gedacht, komischerweise, da passiert jetzt irgendwas. Wie war es bei dir?
Ja, Mann, diese Junge. Ich sage nicht, dass er uns immer verblüfft, aber das ist ja so, weil er kommt nach Molde, da war er 17 oder 18 Jahre alt, dann geht er nach Salzburg und man hat geglaubt, ja, Les braucht da ein bisschen Zeit, ah, da schießt er da 20 Tore, Champions League, naja, schauen wir mal, und dann fängt er dort an mit einem Hattrick, schießt 8 Tore in die Champions League, und dann hat er 4, 5 verschiedene Vereine, wo er hingehen konnte, ist dann nach Dortmund gegangen und wir haben, ja, vielleicht braucht er ein bisschen Zeit hier, und ja, er hat 83 Sekunden gebraucht, um sein erstes Tor zu machen.
Das geht, ne?
Das geht.
Ja, das ist schon in Ordnung.
Das ist schon auch für einen Norweger ganz gut.
Da war bestimmt viel auch los, ne? Im Netz bei den Fans.
Ja, definitiv. Also das Netz, das rastet förmlich aus, wenn man diesen Namen Erling Haaland nur eingibt. Und der eine oder andere überlegt auch schon, ob das Auswirkungen aufs eigene Privatleben haben könnte. Hier zum Beispiel ein User: Ich muss meiner Frau gleich erklären, dass unser erster Sohn Erling heißen wird. Dann die Reaktion von einem anderen User, eigentlich auch ganz witzig: Wohl deiner Braut, weil eben der zweite Name von Erling Haaland Braut ist. Also da wird schon wild diskutiert und überlegt, ob der Sohn dann so heißen könnte, ja oder nein. Hier: Ich liebe Haaland, diese Mentalität, sein Einsatz, wie er dirigiert und fordert. Jetzt schon Wahnsinn. Es gibt allerdings auch so ein paar kritischere Stimmen, nicht was Haaland angeht, aber eben was die Mannschaft selbst angeht. Also hier grundsätzlich kann es aber natürlich auch nicht sein, dass ein 19-jähriger Neuzugang in seinen ersten 30 Minuten bei uns mehr Einsatz und Siegeswille verkörpert als der Rest des Kaders in den letzten anderthalb Jahren. Also da wird dann direkt gesagt, der Rest, der kann nichts. Und dann ist uns noch eine Sache aufgefallen, die ganz nett ist. Wir sehen ihn nämlich beim Jubeln und ich muss gestehen, das erinnert mich an einen. An den Jan so ein bisschen, ne? Hat er sich das abgeguckt bei dir?
Das, ja. Das bist du?
Der Vergleich.
Das, das ist ja ein Jugendbild, ne?
Ja, das war Jugend. Da war ich 12, glaube ich. Aber der muss man sagen, der Erling ist ein guter Junge. Und der hat ein Umfeld, die in Ordnung ist. Mhm. Und solche Sachen ist auch wichtig. Das ist ein Spieler, dem man Erfolg gönnt. Ja? Und sein Team um ihn hat immer Entwicklung gesucht. Damals könnte er von Molde nach Juventus gehen. Super Geld. Geht nach Salzburg, weil der Philosophie ist, Spieler zu entwickeln, gut waren. Jetzt, wie gesagt, Manchester United ist jetzt Ole Gunnar Solskjaer, Norweger Trainer. Der war sein Trainer in Molde. Der geht trotzdem nach Dortmund, weil er meint, er kann sich das ein bisschen besser entwickeln. Und sein Vater war ja natürlich gestern dort und ich bin ja so alt, ich habe mit seinem Vater gespielt. Und sein Vater, das hat ihn bestätigt, dass sie das richtig gemacht haben in 30 Minuten.
Das wollte ich nur sagen. Stefan, vielleicht können wir nochmal die Einwechslung nochmal ganz kurz auch sehen. Wir haben uns auch vorher ein bisschen darüber unterhalten. Es kommt da schon selbstbewusst rein, oder?
Ja, die Körpersprache. Ne?
Die Körpersprache war schon bemerkenswert. Ja, ja. Ne? Schau mal hier.
Gibt direkt die Anweisung im Taktischen, ne, wie sie jetzt spielen werden. Da sieht man es. Ja, ganz klar.
Und zwar
ich finde auch nach seinen Toren. Er hat immer gepusht. Er hat den Ball aus dem Netz geholt. Er hat gesagt, nein, weiter. Das ist noch nicht vorbei. Weiter, weiter. Also da muss ich sagen, mit 19 Jahren ist das wirklich außergewöhnlich. Für Norweger.
du darfst dich wehren. Ne? Das ist erlaubt. Na gut, das ist ein Traumeinstand, Marcel, der geht einfach nicht. Ne?
Der Alcázar hat aber auch, glaube ich, als er anfing bei Dortmund, auch ein Stück getroffen. So, deswegen alles mal.
Ne, haben wir ein paar. Aubameyang, ja. Lewandowski, Paco, alle gegen Augsburg.
Er wette ich den jeden, ja.
Aber einen kann ich nicht sagen. Dieser Junge, er macht 3 Tore und macht weiter. Dieser Spieler will immer weiter trainieren. Und dann denke ich, das ist besser, dass er morgen aufweckt, wacht in Dortmund und ich komme von einem Dorf mit 900 Einwohnern. So für mich ist Dortmund New York. Aber das hat mit das nichts zu tun, aber ist besser als Torino, Manchester und Liverpool. Das ist gut, dass er da ist, weil dieser Junge, sein Kopf ist in Ordnung.
Also erstens finde ich, es ist ich sehe viel Fußball in der Schweiz, das ist eine Ausbildungsliga, da spielen viele 18, 19-Jährige. Vielleicht ist das mal so ein Fingerzeig für auch bei uns, mal sich ein bisschen auch was trauen. Nicht jeden 19-Jährigen, ja, gib ihm mal 20 Minuten, dann wieder 3 Wochen nix und so. Man kann sich auch mal was trauen.
Welchen Verein meinst du denn da?
Jeden. Jeden, der wir haben einen Jungen, da muss man langsam machen. Hörst du immer, dass so reflexartig kommen die Sprüche. Was du eben beschrieben hast, also wir haben uns ja unterhalten, bevor der Wechsel kam, mal auf einer langen Autofahrt, sein Umfeld. Solskjaer, sein Jugendtrainer. Manchester United würde die brauchen alle, jeden, der sich nur bewegen kann, weil sie irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln. So, und dann machen sie diesen Wechsel. Und ich denke, wir werden nachher auch mal kurz noch mal über Nübel sprechen. Also wenn du's, ihr habt euch ja so ein bisschen unterhalten, wie ich gehört habe, über Berater. Man kann sich ja auch auf Berater einschießen, aber es kann auch ein Umfeld geben und Berater, die sagen, jetzt berate ich dich mal. Und wir gehen nicht nach Manchester United, wo du noch mehr verdienen kannst, wo es noch mehr Spektakel ist, sondern wir machen den nächsten Entwicklungsschritt. Das ist ein Musterbeispiel dafür, wie man mit einem 19-Jährigen umgeht.
Wobei, Marcel, das passt eigentlich nicht zu seinem Berater. Der hat ja einen anderen Ruf.
Nein. Das muss ich sagen. Raiola ist ein Berater von seinem Berater. Nein. Und Raiola, kauf nicht alles, was ihr seht in den Medien. In den Medien wird gesprochen, das sind Vereine, die den Spieler verliert. Dann ist es einfach zu sagen, das ist Schuld der Vermittler. Der engste Berater von Erling Haaland ist sein Vater. Und sein Vater hat immer ihn beraten, Entwicklung zu machen. Und jetzt ist er ja beim Dortmund. Wenn Raiola, wenn deine These stimmt, dann sollte er irgendwo anders sein, wo er doppelt verdienen kann.
Ich biete dir jede Wette an, dass Raiola mit Haaland, wenn der so weitermacht, nicht 3 Tore, aber wenn er sich entwickelt, ein Vielfaches von dem noch mal kassieren wird beim nächsten Wechsel als das, was es jetzt gebracht hätte. Und so langfristig musst du auch mal denken und nicht von hier bis da vorne hin. Aber super ist, wenn du einen Vater hast, der mitredet und nicht sagt, hier hast du einen Berater, der soll die Millionen reinholen und Feierabend. Mit 19 Jahren war das der ideale Schritt.
Aber ich glaube auch, dass für so einen jungen Spieler es enorm wichtig ist, wie ist das Gespräch mit dem Verein? Also die Dortmunder werden natürlich alles getan haben. Wir brauchen dich, wir wollen dich unbedingt, wir vertrauen dir. Also dieses Gespräch, Stefan, ist ja mit und alles entscheidend.
Das wird der Solskjaer aber auch gemacht haben.
Ja, aber das stimmt. Das ist interessant, weil der war auf einem Tor, Erling, und der war für verschiedene Vereine. Der war auch in Leipzig, Leipzig auch ein klasse Verein, wo man sich entwickeln kann. Die haben eine Philosophie von jungen Spielern. Aber der kommt zurück mit Sternen in die Augen und sagt, der gelbe Band, ja, genau. 81.000. Ja, ja. Und dann haben die gesagt, wir gehen nicht nur zu einem Verein, die uns wollen, die müssen uns auch brauchen. Und Dortmund brauchen einen Stürmer wie er. Und das spricht auch für ihn. Weil er wollte dahin, weil er weiß, dass er wird da eine Rolle spielen. Leipzig, viele Stürmer und so, wäre auch sicher gut. Manchester United sofort rein, vielleicht, aber du weißt nicht. Und darum sage ich, es ist besser in Dortmund aufwachen.
Ja, und Haaland sieht ja auch, ich entscheide mich für Dortmund, weil ich habe 4, 5, 6 Leute um mich herum, die mich perfekt einsetzen können für meine Spielweise. Das sehen wir ja gleich, wenn wir die Tore sehen.
Hier, guck mal, da haben wir eins.
Der wird natürlich auch perfekt eingesetzt von Reus, ob es ein Hazard ist oder Sancho oder wer auch
immer.
Das ist für seine Spielweise natürlich auch unglaublich wertvoll und das findet er bei Borussia Dortmund.
Und das Tor ist ganz typisch für ihn, weil er macht sich selber die Räume und dann wird er dann angespielt. Aber das Wichtige ist das zweite Tor. Wenn das kommt mit Hazard, was Hazard da macht.
Der Pass war aber auch super hier.
Da ist ein Moment, genau. Vielleicht kriegen wir das auch in der Szene zu sehen. Als er den Sprint anzieht, zeigt er in beiden Szenen, wo er aus dem Steilpass heraus zum Tor geht, mit dem Finger an, wo er den Ball haben möchte.
Das ist eine Stärke.
Im höchsten Tempo, diese Übersicht zu haben, noch zu kommunizieren, nonverbal mit dem Mitspieler, mit dem Finger zu zeigen, da will ich ihn hinhaben. Das zeigt die ganze Qualität, dass er das alles mit dem Tempo im Griff hat. Er läuft nicht nur los und hofft, sondern er sagt genau, wo er ihn braucht, um dieses Tempo dann auf den Ball drauf zu bringen.
Der ist noch nicht so lange da, ne?
Diese Szene ist also nach wenigen Tagen schon, sag mal, diese Kommunikation mit den Mitspielern, fantastisch.
Aber was hier nach dem ersten Tor passiert, das ist ja total spannend. Weil der reißt sich nicht das Trikot vom Leib, wie einst Cordoba in Köln und feiert sein erstes Tor. Der rennt sofort in dieses Netz, der holt den Ball, der feuert die Fans an und läuft zur Mitte und will direkt weiterspielen.
Weil er fast der einzige 90-Jährige im ganzen Fußballwelt, der kein Tattoo haben. Der muss das nicht zeigen.
Was ich sagen will, der bringt diese... Nein, aber der bringt eine Gier rein beim BVB, die dem Verein vielleicht ganz gut tut, die ihm auch ein bisschen gefehlt hat in den letzten anderthalb Jahren. Der letzte, der so geil auf Tore war in Dortmund, wenn man das sagen darf, das war, glaube ich, dann Lewandowski Aubameyang, diese Kategorie. Und das zeigt er.
Schauen wir mal auf den Ausgleich der Dortmunder. Also es ging dann ja Schlag auf Schlag. Können wir vielleicht noch mal...
Guck, was Hazard da, das ist der Sancho, ja. Das ist Sancho,
das ist jetzt das
3-3. 3-3.
Aber jetzt holt er den Ball nicht aus dem Tor, ich verstehe das nicht. Ist natürlich ein Weltklasse-Pass hier. Ja. Also wir haben ein bisschen
uns kritisiert. Ballannahme, das ist Dortmund.
Ja, aber das ist Weltklasse.
Nach vorne,
also das ist echt richtig, richtig gut gespielt. Diese
aber auch Hummels seine Stärke, das hast du recht.
Genau, absolut.
Das zu sehen.
Spielaufbau, keine Frage.
Keine Chance für ein Torwart mit dem Tempo, wenn er an dir vorbeigeht.
Oder Frank, hast du was auszusetzen? Ein absolut top, überragendes Tor von allen Beteiligten.
Der Haaland wollte denn auch. Der wollte auch zeigen.
Nächster Tor. Auf geht's weiter. Das wolltest du eben haben, glaube ich.
Ja, das meinte ich. Das ist ja das Upside, was kein Upside war. Aber am Ende, das zeigt auch, denke ich, ein bisschen von der Moral. Und was auch Stefan gesagt haben, er spielt mit einem Hazard. Der kann ja hier selber ein Tor machen. und er guckt, wo ist der Haaland und gibt ihm den Ball. Und das spricht auch für Dortmund. Da spricht wirklich von der Teamgeist.
Von der Offensive.
Ja, trotzdem, die Moral in der Mannschaft. Ich habe nachher mit Hazard gesprochen und ich habe gesagt, für mich ist das der Schlüsselszene, zu wissen, dass er mit diesen Spielern spielt, die ihn gut, und Sancho mit seiner Assist und Hazard, das ist nach vorne klasse.
Aber Frank, da habe ich wieder das, was ich am Anfang auch dich gefragt habe. Warum stehe ich so fast in der gegnerischen Hälfte mit auch meinen Abwehrspielern?
Absolut, ja. In der gegnerischen Hälfte auf Abseits zu spielen, ist eher unglücklich.
Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass du die Abwehrspieler heute nicht in den Schutz nimmst, ne? Kann das sein?
Unglücklich.
Ist aber kein Abseits auf jeden Fall, das hat man dann ganz deutlich gesehen. Hat zwar wieder ein bisschen gedauert, aber in dem Fall war das, glaube ich, richtig, ne? Also muss man ganz klar sagen.
Viel spannender war eigentlich die Szene, die haben wir leider nicht, als Reus, der hatte ja eine hundertprozentige, der hat ja mehrere gehabt in dem Spiel, aber genau in der Phase des Spiels hat er eine hundertprozentige, vergibt sie, schießt den Torwart an oder der Torwart hält. Und Haaland, und jetzt kommen wir wieder zu dieser Körpersprache, baut Reus auf und pusht ihn und sagt, komm, weiter, weiter, der Nächste ist drin. Und das liebe ich an Spielern, vor allen Dingen mit 19 Jahren. Also das ist schon Wahnsinn.
Gucken wir auf das dritte Tor von ihm. Noch einer. Hier sehen wir nochmal Hazard. Also uneigennützig legt er da auf. So, jetzt. Also, ging wirklich hin und her, muss man sagen. Ne?
Gucken wir erst ja, das ist eine Stärke. Da war der Schlüsselszene, wo er weiß, dass er nicht in Abseits laufen soll, sondern macht diesen Umweg um die Räume und das ist ganz reif für einen 19-Jährigen. Ich kann mich erinnern, wenn ich jung war, habe ich immer gesucht, diese Stürmer, die diese Räume, die besten, so wie ein Gary Lineker zum Beispiel in 16 Meter, wie er sich der Räume schafft und so. Und das ist ganz reif.
Und dann bedrängt von zwei Gegenspielern mit dem schwächeren linken Fuß und dann nicht festgeschossen, sondern präzise
und in ruhig
höchstem Tempo. Genau. Unfassbar.
Also lass ihn uns heilig sprechen und dann.
Mhm. Ja, man sieht aber schöne andere Qualität.
Nein, aber natürlich. Er muss hier einen umlaufen und zwei kommen auf ihn zu. Und dann nicht die Nerven verlieren, sondern dann ganz ruhig und dann mit dem schwächeren Fuß.
Also Marcel, du siehst eine Qualität hier, die man gar nicht erwartet bei ihm, weil der bringt ja fast 90 Kilo auf die Waage. Der ist schnell. Der ist schnell. Nach den Tests in Dortmund heißt es, dass er an 36 km/h rankommt. Das ist so Hakimi-Niveau normalerweise in Dortmund. Das erwartest du nicht von dem Jungen, weil der einen ganz anderen Körper hat.
36 km/h. Wunderbar. Wir machen einen einzigen Spot, dann ziehen wir schon mal erstes Fazit. Ich muss Frank eigentlich noch fragen, war der Vater auch bei dir eigentlich? Habt ihr auch über ihn nachgedacht und gesprochen in Bremen?
Nee, wir sind da relativ frühzeitig ausgestiegen. Nein, also ich muss sagen, es ist europaweit gejagt worden. Auch zu Recht, glaube ich, weil es ein sehr, sehr kompletter Stürmer ist. Aber natürlich nicht unsere Kategorie. Aber trotzdem sollten wir, glaube ich, noch mal herausstellen, dass wir in der Bundesliga froh sein sollten, so einen Spieler dann auch bekommen zu haben und ihn nicht nach Italien und England verloren zu haben.
Du hast eben ja schon gesagt, du kennst den Vater gut. Ne? Nehmen wir auch so ein Gegenbeispiel in Dortmund, Sancho. Ne? Hast du ja eben auch angesprochen. Wie groß ist die Gefahr, dass er normal bleibt?
Ja, diese Transferfenster, du meinst im Januar dieses Jahr, nein. Ich glaube, die denken, dass er der hier bleiben soll, aber wer weiß, man hat ja auch geglaubt, dass er wird ein paar, drei Jahre in Salzburg da sein mit der 8 Tore. Aber das wird ein bisschen unterschätzt, wir sagen, das ist ein Sprung zu einem großen Verein. Also Dortmund ist ein großer Verein, die spielen in die Champions League, die haben 81.000 Zuschauer, die sind Top 10, glaube ich, auf dem Ranking. Sei ruhig, der ist 19, der ist in Dortmund, das ist alles, der Welt ist in Ordnung.
Hast du ihn gestern interviewt eigentlich? Nee, ne?
Normal habe ich, ich habe ihn gestern interviewt und 8 Minuten. 8 Minuten, weil Dortmund wollte, dass ich weitermache, bevor er kommt zum ZDF und Sky, nicht, dass er reingeht. Und 8 Minuten. Und am Ende habe ich fast über seine Tante gesprochen. Das war
Jan hat mehr gesprochen als der Spieler.
Ja, genau. Wir können das belegen. Wir haben auch noch mit ihm gesprochen. Pass mal auf, seine Antworten sind nicht so wahnsinnig lang.
8 Minuten.
Das ist hart. Jetzt wissen die gleich, warum Jan sich so schwer getan hat. Wir hören uns das mal an.
What is it? Like a dream?
Yes, it is.
And how is it?
It's fantastic.
Have you ever thought about scoring 3 times in your first match for Borussia Dortmund?
Not 3, to be honest. It was 2 in my dreams. It was nice.
That's perfect. Der Kleckmann muss den Favre verstehen.
Der muss immer einen Kompliment mitmachen, wenn du acht Minuten geschafft hast.
Ja, genau, genau. Darum war der Tante ganz in Ordnung. Aber das ist, so macht er. Und er wird sein Deutsch lernen, aber er wird Freude auf ihn haben. Weil wenn ihr als Journalist nicht eure Aufgabe macht, wenn ihr fragt ja oder nein, dann fragt er ja oder nein. So, pass auf. Warum ist besser als glaubst du? Ja.
Ja, ich muss gerade drüber nachdenken.
Ja, ja, ja. Ich weiß, das ist schwierig, Thomas. Ich weiß. Ja.
Nein, Thomas, nur der Vergleich zu Sancho und er. Das, zum Glück gibt es, sind Menschen, von mir aus dem drei, sind Menschen unterschiedlich. Und Sancho ist ein völlig anderer Typ. Und diese ganze Steak-Geschichte, das ist mittlerweile auch schon lang, das ist langweilig. Nach Ribéry, da haben wir alle noch gesagt, wie schmeckt ein Steak mit Gold? Lieber Gott, müsst ihr Probleme haben. Lasst das Kind so. Solange er anständig Fußball spielt und sich in der Mannschaft anständig benimmt, wenn er zu spät zum Training kommt, dreimal, dann hat er ein Problem. Ob er, was er sonst nahrungstechnisch macht, das ist mir vergleichsweise schnurrt. Haaland wird das nicht machen, weil er ein anderer Typ ist. Und solche verschiedenen Typen oder unterschiedlichen Typen im Deutschen muss Herr Favre managen. Ihnen, darf ich einen Satz noch so zum Kader sagen? Delaney fehlt Ihnen natürlich im Moment sehr für diese Stabilität, damit Sie nicht auf Haaland und drei Tore angewiesen sind. Das muss man fairerweise sagen. Es ist eine Unwucht in dem Ganzen. Jetzt, und wenn du Favre nach dem Spiel siehst und wir alle fragen nach Haaland, und du siehst, wie es in dem arbeitet. Jeder sagt, super Thema, super, na prima. Und jetzt haben wir ja einen, da müssen wir nicht mehr trainieren, wir müssen gar nichts mehr machen, wir müssen auch nicht mehr verteidigen, der macht ja jedes Spiel drei Tore, der wird verrückt. Das ist die Problematik, mit der Sie nach diesem Spiel, und wenn Sie bei Verstand sind und wenn du Zorc richtig verstanden hast vorhin und richtig zugehört hast, die wissen schon, welche Lehren aus diesem Spiel, außer dass sie einen prima Transfer gemacht haben, auch noch zu ziehen sind.
Ein wunderbares Stichwort, ne? Transfers. Und damit sind wir beim großen Rivalen von Borussia Dortmund.
Wechselkurs. Die heißesten Transfers werden präsentiert von Falkenreifen.
Um genau zu sein, sind wir bei Schalke 04 angekommen. Die haben ja schon ein bisschen was getan auf dem Transfermarkt. Erstmal verrate ich Ihnen aber die insgesamte Summe, die ausgegeben wurde in der Bundesliga. 79,45 Millionen. Das sind jetzt schon mehr als im Vorjahr. Und bis zum 31. Januar darf ja noch fleißig eingekauft werden. Also da kann sich noch das ein oder andere tun. Schalke, wie gesagt, auch schon aktiv gewesen. Zwei Laien stehen da zu Buche. Jean-Claire Todibaud für die Innenverteidigung vom FC Barcelona, eben ein halbes Jahr ausgeliehen. Und Michael Gregoritsch, gekommen vom FC Augsburg. 500.000 Euro hat er am Ende gekauft. Und Haaland, das haben wir eben schon gesehen, also es war ein Wahnsinnseinstand, den er da hingelegt hat. Allerdings Gregoritsch auch nicht schlecht gewesen. Erstmal eine wunderschöne Torvorlage gegeben zum 1:0 zu Serdar und dann eben noch selber ein Tor gemacht. Also das konnte sich definitiv sehen lassen. Schalke, ja, was Gutes geholt. Und ich kann mich daran erinnern, ich glaube, bei Werder Bremen war er auch im Gespräch. Ne? Ärgert man sich, wenn man die Bilder sieht, dass er nicht gekommen ist?
Wechselkurs. Die heißesten Transfers wurden präsentiert von Falkenreifen.
Frank, was ist da schiefgelaufen?
Ja, ist ja kein großes Geheimnis, dass wir im Sommer Interesse an Michael auch hatten. Aber das Transfer hat sich nicht ansatzweise realisieren lassen, aus finanziellen Gründen auch. Und deswegen war das für uns dann auch erledigt.
Aber hättet ihr nicht auch ausleihen können?
Nein.
Weil ihr kein Geld habt?
Nicht nur deswegen.
Habe ich so verstanden, entschuldige bitte.
Aber ich glaube, dass die Augsburger uns eher als Konkurrenten ansehen als die Schalker im Moment.
Julian, kannst du das nachvollziehen? Glaubst du das?
Es ist jetzt zumindest im Winter eine ganz andere Konstellation gewesen. Im Sommer hat Augsburg eine Ablöse von 14 Millionen ungefähr aufgerufen. Da war das Gespräch, glaube ich, eines der kürzesten, die Frank Baumann geführt hat auf dem Transfermarkt. Das war dann erledigt, das war jenseits des Budgets. Und jetzt im Winter ging es bei Werder tatsächlich erstmal darum, die Defensive zu schließen. Also wenn man jetzt erst Gregoritsch geholt hätte und kriegt aber hinten 41 Gegentore, das wäre vielleicht auch nicht die beste Lösung gewesen.
Ja, du musst ja nicht nur einen holen, du kannst auch zwei holen, ne?
Aber bei Werder war man schon froh, als der eine da war.
Ja.
Mit dem einen sind wir sehr zufrieden, ja.
Okay, dann sprechen wir gleich nochmal drüber, ne? was vielleicht noch Möglichkeit ist in Bremen, wie die Situation ist. Und es wird ja auch noch interessant, was da noch passiert hier mit Markus Schubert und mit Alexander Nübel. Da sind wir sehr gespannt. Also wir machen eine kurze Pause. Sie haben die Chance, erstmal 100.000 Euro zu gewinnen. Viel Glück.
Hi von Adel und Bent, live aus dem Hotel Ravager Fuga von der Check24 Doppelpass. Wir waren beim Thema Schalke 04. Die spielen nicht nur eine prima Saison, eine sehr, sehr gute, muss man ihnen sagen. Wenn wir mal auf die Tabelle schauen, punktgleich mit Borussia Dortmund. Also, bitte, das sieht wunderbar aus. Wäre da nicht das Thema jetzt Markus Schubert und Alexander Nübel?
Mhm. Genau.
Wie geht's aus?
Ich glaube, dass der Nübel wieder spielen wird. Weil ein Trainer entscheidet ja nicht danach, wie die Vertragssituation aussieht. Das ist ja eine Sache für die Clubchefs, sondern er schaut halt im Training, wer der bessere Torwart ist. Und Nübel ist der bessere Torwart, auch wenn Schubert wirklich gut spielt. Und deswegen bin ich überzeugt, dass Ende des Monats Nübel wieder im Tor stehen wird. Stand heute.
Mhm. Glaubt jemand was anderes? Marcel?
Nein, wenn Wagner nicht so ein guter Trainer wäre, dann hätten sie ein Problem. Denn wir haben die Tabelle jetzt gerade gezeigt. Also die Schalker sind sehr gut beraten, sich von uns allen und von allen Medien, jeder wird gucken, wer sitzt auf der Bank, spielt der jetzt, Schubert Nübel. Schubert Nübel ist nicht das Hauptthema. Problem. Das Hauptthema ist, dass sie in dem Jahr Champions League erreichen können. Und die sind gut beraten, sich von uns nicht dieses Torhüter-Thema die ganze Zeit einjubeln zu lassen. Ich glaube, Wagner wird das sehr entspannt moderieren und sagen, der ist im Moment besser, deswegen spielt er. Wichtig war, wie die Fans reagiert haben jetzt auf Schalke. Das ist ja immer wichtig, weil dann kriegst du eine Gemengelage, die kriegst du gar nicht mehr eingefangen. Als am Freitagabend war nichts gegen Nübel, es war Ruhe, sie kümmern sich, weil die Leute dort auch begriffen haben, pass auf, wenn wir irgendwo auf Platz 12 rumdümpeln, da können wir uns solche folkloristischen Dinge leisten. Jetzt im Moment geht es darum, lass uns mal da oben dranbleiben und endlich mal Champions League wieder spielen. Da geht es nämlich um 50 bis 60 Millionen, die können wir gut gebrauchen.
Ja. Das ist ja auch interessant, wenn Spieler sich einen Spieler holt, der kommt auf Bosman, der kommt frei. Dann denken die nicht nach. Aber wenn die einen haben, der weggeht, dann ist es eine Riesenstreiterei, wie soll er spielen oder nicht spielen. Und es ist auch so mit Klausulen. Heißt es Klausul auf Deutsch, Thomas? Du musst mir helfen. Klausen? Klausel?
Klausel. Klausel, meinst du? Klausel.
Danke.
Ich bin mir noch bei Ballwatching, entschuldige. Das ja. Hatte ich gerade einen kleinen Denkfehler.
Nee, das hat mich fasziniert. Das ist so, wenn du einen Spieler holst, der eine fixe Transfersumme haben dann, dann ist es in Ordnung. Aber wenn du einer hast, der es geht auf diesen fixen Transfer, das ist eine andere Geschichte. So, wir müssen aufpassen und darum glaube ich, dass er gut beraten, dass Wagner sicher der bessere Torwart im Tor stellt.
Also erstaunlich finde ich dann auch diese Arbeit von Jochen Schneider als Sportvorstand, der ja im Vorfeld wirklich darauf hingearbeitet hat, dass die Emotionen im Stadion nicht plötzlich gegen Nübel hochschlagen, weil er weiß, er wird irgendwann wieder im Tor stehen.
Weil es Wichtigeres gibt.
Er tut ja nichts anderes, als seinen Vertrag einzuhalten.
Aber es ist schon eine brisante Situation.
Natürlich ist es brisant, aber er tut ja erstmal nichts Verbotenes. Er hat sich nicht weggemobbt, er hat nicht in irgendeiner Weise Krach geschlagen. Da war das bei Gregoritsch, glaube ich, schon etwas heikler da in Augsburg, um den Verein verlassen zu können. Sondern er hält sich nur an den Vertrag. Und in der Vergangenheit hat sich ja Schalke versäumt, der Vorgänger von Schneider, den Vertrag zu verlängern. Das ist also auch Schalke, die Vereinsführung, ein bisschen selbst schuld. Und jetzt hat er sich entschieden, das tut weh. Und er sieht das nicht persönlich, der Schneider, sondern sieht das ganz
sehr professionell.
Sehr professionell.
Das ist für Schalke ein großes
Lob. Und das ist ehrlich gesagt neu auf Schalke, dass jemand mal solche Personalien professionell angeht in dieser Weise und eben nicht noch den Emotionen noch weiter entfacht da.
Sie machen das sehr, sehr clever im Moment, indem sie ihm die Binde wegnehmen. Das ist ein Zeichen an die Mannschaft, an die Fans. Aber der wechselt ja nicht wegen der Binde hier zu Bayern München, sondern weil er ein herausragender Torhüter ist. Und auf den kann Schalke nicht verzichten. Wegen dem steht Schalke übrigens auch da oben. Das darf man nicht vergessen. Und man sollte nicht glauben, dass diese beiden Torhüter wirklich auf einem Niveau sind. Schubert hat seine Sache jetzt gut gemacht, hat die Bälle gehalten, die ein guter Bundesliga-Torwart aber auch halten muss. Aber Nübel wird garantiert.
Das muss ja brisanter sein für Bayern, denke ich. Also Schalke wissen ja schon, im Sommer ist er weg. Der ist hier bis Sommer. Bayern.
Und Markus Schubert weiß auch im Sommer.
Ja, die wissen ja alle, das ist Fakt.
Bin ich dran. Ne?
Bei Bayern, da kommt ein Talent, der sehr guten Torwart und die haben den weltbesten Torwart. Das ist ja alles. Was machen die?
Der das auch schon mitgeteilt hat, dass er der weltbeste Torwart ist und
Ich sehe das Problem auf Schalke mit Nübel und Schubert gar nicht so extrem wie im Sommer das Problem bei Bayern München mit Neuer und mit Nübel. Das sehe ich viel spannender und interessanter als das, was die Schalker gerade haben.
Und jetzt können wir ja, ist ja keine Werbepause.
Sag mal, du reitest aber ein bisschen darauf rum, auch der letzten Woche.
Schon reitest du schon. Nein, will Werbepausen.
Nübel wechselt zu Bayern, wird mir in diesem Leben niemand erklären können. von den Bayern aus. Absolut. Gib alle her, die gut sind. Dann können wir in Ruhe planen.
Ablösefrei.
Alles in Ordnung. Nübel, ein sehr guter Torwart und er wird ein sehr guter Torwart. Er macht noch so viele Fehler in jedem Spiel. Fast jedem Spiel. Das ist einer, der noch sich entwickeln muss. Entwickeln, so viel hat man mir mal, da war ich 3 Jahre alt, erklärt, geht nur, wenn du spielst und nicht, wenn du trainierst. Bei Bayern, wenn er die Spiele, die er machen wird, mag ich mal theoretisch
eine an einer Hand.
Nein, aber wirklich, das sehen wir. Das muss mir jemand erklären. Wie ein Junge, der noch so viel sich entwickeln muss. Richtig. Gegen einen Manuel Neuer antritt. Das muss mir jemand.
Aber wir können ja nicht Bayern, die Bayern müssen ja die besten Spieler in Deutschland holen. Nein, pass auf. Werner holen ihn nicht, weil Lewandowski spielt für immer. Haaland holen ihn nicht, weil Lewandowski spielt für immer. Und dann kommt ein Torwart, der vielleicht in 1 oder 2 Jahren einer von den besten Torleute, Tradition für Torleute in Deutschland ist ja sensationell. Und da müssen die ihn kontrollieren. Jetzt haben Bayern Nübel. Ja. Das ist für mich klasse Transfer.
Das ist die Krux. Das ist der Fluch der guten Tat, wenn du ein Kader und eine erste Hälfte mit Weltklasse-Spielern hast. Das wirst du immer bei Bayern das Problem haben, dass welche draußen sitzen. Nübel ist noch nicht Weltklasse. Nübel ist noch lange nicht Neuer. Nein,
2, 3 Jahre.
Noch lange nicht. 2, 3 Jahre, was macht er in den 2, 3 Jahren?
Vielleicht spielt er irgendwo anders, nicht in Bayern. Die müssen ja ihn kontrollieren. Das ist Wirtschaft, das ist Geschäfte.
Wenn du ihn kaufst und sagst, jetzt leihen wir ihn aus, da wo er Spielpraxis hat, nochmal, mir geht es nur darum, dass ein Junge mit 23 Spielpraxis kriegen muss. Wenn das nicht mehr stimmt, dann gebe ich es auf. Dann habe ich alle Gesetze nicht verstanden. Von den Bayern aus alles völlig d'accord. Oder du hast eine Absprache, eine klare Absprache, Pokal und das spielst du und das andere spielst du. Das hat, glaube ich, noch nie irgendwo richtig gut funktioniert. Ter Stegen musste in Barcelona auch erstmal durch so ein Schlüsselloch durch. Mittlerweile macht er alle Spiele und es gibt überhaupt keine Diskussion. Aber doch, in irgendwelchen Cups, die sie auch noch spielen, dann darf ein anderer mal ran. Das wird, wenn ich Neuer richtig verstanden habe, wird das bei Bayern nicht passieren. Mhm. Lustig ist, wenn Neuer nichts weiß von einer Absprache, dann haben wir hier noch
die Lösung
der Gespräche.
Oder musst du Werbung machen? Nein.
Die Lösung dann können wir offen sprechen. Ich vor allem. Solltest du übrigens wissen als neuer Chefredakteur. So. Werbung machen.
Nein. Und während der Werbung können wir in Ruhe offen sprechen.
Die Lösung. So, jetzt machen
wir. Ja. Jetzt willst du noch Werbung machen.
Ja, bring den Satz schon zu Ende. Ich möchte mit Werder Bremen jetzt mal anfangen, langsam. Nee, aber sag mal noch schnell.
Die Lösung, wie sie jetzt gefunden ist, ist nur eine 1B-Lösung. Die 1A-Lösung, die alle Seiten, oder besser gesagt die Nübelseite wollte, war, dass Bayern ihn zwar holt, aber bei Schalke lässt, dass er dort regelmäßig spielt. Die Bayern waren aber so heiß auf Nübel, dass sie das von vornherein ausgeschlossen haben. Wir möchten dich ganz haben und wir leihen dich auch nicht aus. Weil er aber Spielpraxis braucht, gibt es eben die ganz klare Vereinbarung, dass er auch seine Pflichtspiele so um die 15 pro Saison bekommen wird.
Weiß das Manuel Neuer? Oder erfährt das jetzt gerade?
Dann viel Spaß.
Schön weiß er.
Viel Spaß, ja. So, Werber. Ab Sommer geht das dann richtig los, wenn ich euch verstanden habe. Dann werde ich euch dazu fragen. Also, Werder Bremen hat zum Ende der Vorrunde 4 der letzten 5 Bundesligaspiele verloren und sie mussten auf einem direkten Abstiegsplatz Weihnachten und Neujahr feiern. Da hat man natürlich schon gefragt, kann Werder überhaupt Abstiegskampf? Seit gestern sagen wir ja.
Gesprächsbedarf nach dem Sieg. Die gute Nachricht lautet, Bremen hat den Abstiegskampf angenommen, hat sich gegen einen direkten Konkurrenten gewehrt und zum ersten Mal in der Liga 0 gespielt. Aber Bremen hat sich die 3 Punkte teuer erkauft. Vielleicht zu teuer. Neuzugang Vogt schwer angeschlagen und mit Gehirnerschütterung vom Platz getragen, Kapitän Moisander mit Gelb-Rot gesperrt. Die Abwehr, die in Düsseldorf 0 gespielt hat, wird nächste Woche zu Hause nicht spielen.
Du hast alles reingeworfen, hast böse bezahlt auch dafür, muss man sagen. Aber gut, man macht es uns dieses Jahr einfach nicht leicht und da wollen wir uns gegen stemmen.
Niemand hat mit den Bremern im Abstiegskampf gerechnet, am wenigsten sie selbst. Doch der Abgang von Kruse hat Werder seiner entscheidenden Führungsfigur beraubt. Dazu kam heftiges Verletzungspech. Teilweise fehlte die halbe Stammformation. Offensiv ging zu wenig, Hinten kassierte Werder 41 Gegentore und sammelte zu Hause gerade mal 5 Punkte. Bremen ist das defensiv- und heimschwächste Team der Bundesliga und hat finanziell sehr eingeschränkte Möglichkeiten, sich im Winter zu verstärken. Baumann und Kofeld werden den Klassenerhalt mit dem Kader schaffen müssen, den sie haben. Und mit Glück, wie beim Siegtreffer gegen die Fortuna. Bremen hat mit Moral ein echtes 6-Punkte-Spiel gewonnen, hat aber viele offene Baustellen der Vorrunde noch nicht beseitigt. Wir meinen, dieser Sieg war noch längst kein Befreiungsschlag.
Da brauchst du ein paar mehr Siege, ne? Oder? Logischerweise.
Absolut, das kann ich nur bestätigen. Es war ein kleiner Schritt in jeglicher Hinsicht, sowohl in der Tabelle als auch was die Leistung betrifft. Da ist definitiv noch viel Spielraum nach oben.
Ihr habt ja eine Analyse gemacht, bestimmt auch in der Winterpause, oder? Wie ist die ausgefallen? Woran hat es gelegen?
Wie lange haben wir Zeit?
Wir sind sehr geduldig hier.
Nein, wir haben natürlich während der Hinrunde schon vieles analysiert und natürlich auch in der Winterpause dann noch mal sehr, sehr ausführlich alles letztendlich wirklich genau durchleuchtet. Und es gibt natürlich viele, viele Ansatzpunkte, warum wir da stehen, wo wir jetzt stehen.
Ja, bitte?
Zum Beispiel. Ich glaube schon, dass wir ein extremes Verletzungspech auch hatten. Wir haben das in der Hinrunde nicht wirklich thematisiert aus zwei Gründen. Das eine ist, weil wir nicht jammern wollen und weil wir vor allem der Mannschaft auch kein Alibi geben möchten. Trotzdem ist es so, dass 10, 11 wichtige Spieler gefehlt haben, nicht nur Wochen, wirklich eher über Monate. Und wir haben 4 Innenverteidiger, die alle weggebrochen sind. Wir haben unseren Top-Linksverteidiger, der über Monate nicht gespielt hat. Und dann ist es natürlich schon so, dass ein Qualitätsverlust eben auch da ist. Wenn die Qualität fehlt, wirst du natürlich gerade in Defensive einfach mehr individuelle Fehler auch machen. Dann hast du keine Automatismen, wenn du immer wieder auch die Mannschaft wechseln musst. Dann, wenn Spieler aus langer Verletzung zurückkommen, fehlt dir direkt das Fitnesslevel, weil sie aus der Not heraus sofort zum Einsatz kommen müssen. Irgendwann
also ist der Hauptgrund sind die Verletzten, dann habe ich, wenn ich dich richtig verstehe.
Das ist die Hauptursache und dadurch heraus sind natürlich auch Folgeprobleme entstanden. Ja. Irgendwann, das haben wir die letzten 4 Spiele vor allem auch gehabt, fehlt das Selbstvertrauen dann. Und dann ging gar nichts mehr und deswegen muss man ganz ehrlich sagen, dass uns die Winterpause sehr, sehr gut getan hat.
Hätte ruhig ein bisschen länger sein können, wahrscheinlich sogar dann für euch. Julian, ich will da nochmal anknüpfen. Pech, so viele Verletzte oder Selbstverschulden?
Nein, Pech darf man sich da auch als Werder Bremen selber sicherlich nicht einreden. Ist sowas wie gestern mit Kevin Vogt, das ist Pech, da kann kein Mensch etwas dafür. Aber grundsätzlich, und das wird auch Bestandteil eurer Analyse sein bei Werder, ist es schon so, dass ihr einen Kader habt, der ein ziemlich hohes Durchschnittsalter hat. Da sind ein paar Jungs dabei, die haben aber so eine dicke Krankenakte. Teilweise konnte Werder die, das muss man ehrlicherweise sagen, auch nur deshalb verpflichten, sonst hätte Werder da gar keine Chance gehabt. Aber natürlich fallen die schneller aus, wenn ich einen Spieler habe, der schon 10 Faserrisse hatte, dann ist es nicht verwunderlich, wenn er den 11. oder 12. hat. Und auch die Jungs, die jetzt am Knie operiert wurden, die waren alle nicht zum ersten Mal wegen einem Knie auf einem Operationstisch. Das muss man dann schon auch so einordnen. Das ist der eine Teil. Aber der zweite, der ist eigentlich kritischer, das ist die Betreuung der verletzten Spieler, wenn sie dann auf dem Weg zurück sind. Auch da muss Werder selbstkritisch oder geht Werder jetzt auch selbstkritisch mit um. Da fehlt es an Kommunikation und das kann sich Werder eigentlich gar nicht leisten. Verein, wo alles auf Kante genäht ist. Das muss besser laufen. Es kann nicht sein, dass einer auf dem Weg zum Comeback schon wieder 3-mal ausfällt. Mhm.
Ich zitiere erneut Hermann Gerland, den Großen. Immer Glück ist Gönnen, immer Pech ist irgendwas nicht richtig gemacht. Wenn ich das nicht verstanden habe, Belastungssteuerung jetzt im Trainingslager auch. Vielleicht manche Dinge in die falsche Richtung zu sehr betont in der Hinrunde, um es jetzt mal sehr sibyllinisch zu erzählen. Kann das sein?
Ja, wir haben natürlich über das Thema Belastungssteuerung gesprochen im Sommer in der Vorbereitung, haben aber auch da sehr, sehr schnell gewisse Veränderungen vorgenommen. Auch jetzt ist das natürlich alles in die Vorbereitung mit eingeflossen. Was uns natürlich auch jetzt teilweise vorgeworfen wurde, dass wir zu viel Regeneration hatten.
War das denn so?
Nein.
Ja, das kam jetzt auf Mallorca so ein bisschen auf. Man muss das mal erklären. Trainer fährt mit der Mannschaft nach der schlechtesten Hinrunde der Vereinsgeschichte nach Mallorca ins Trainingslager und sagt, wir müssen jetzt arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und zwar auf dem Platz, damit die Automatismen wieder kommen. Jeder seinen Nebenmann kennt und so weiter. Ja. Das hat übers Wochenende ganz gut geklappt. Freitags sind sie hin, bis Sonntag haben sie trainiert. Und dann Montag war das Testspiel gegen Monza. Dienstag war dann Gymnastikauslauf, Nachmittag frei. Mittwoch ganz frei zum Regenerieren. Donnerstag sollte es dann weitergehen, damit man arbeiten kann. Und plötzlich fehlen der Reihe nach Spieler auf dem Trainingsplatz. Wegen hier Schmerzen, da Schmerzen, da Schmerzen. Und teilweise fehlen die noch in den ersten Spielen der Rückrunde. Das hat natürlich die Fans schon beunruhigt. Also wenn du nicht mal in dem Trainingslager mehr als 7 Einheiten hinbekommst, da hatten schon viele Sorgen, dass das in Düsseldorf ganz anders ausgeht. Da ist jetzt große Erleichterung.
Hört sich nicht so gut an, Frank.
Nein, also wir schon so, Herr Bär hat ja unsere Trainingseinheit im Trainingslager auch mit der der Fortuna verglichen und hat dabei aber auch ein paar Dinge weggelassen, dass wir zum Beispiel, bis die Fortuna ihre erste Mannschaftseinheit hatte, schon 3 Trainingseinheiten hatten, dass wir danach noch eine Trainingseinheit in Bremen hatten, mit einem Testspiel verbunden. Fortuna hat dann 2 Tage frei gemacht. Und es ist, glaube ich, einfach auch sinnvoll, wenn wir darüber sprechen, dass wir vielleicht im Sommer auch zu viel wollten, zu viel gemacht haben und auch dadurch vielleicht den einen oder anderen Verletzten auch hatten. Gerade bei Spielern, die vielleicht auch von anderen Clubs kamen, die vielleicht diese Belastung nicht so gewohnt waren, dann ist es natürlich auch vernünftig, intensiv zu trainieren, dann aber auch zu regenerieren und dann wieder intensiv zu trainieren. Und diese Blöcke konnten wir umsetzen, was richtig ist, absolut, dass wir gerade im zweiten Trainingsblock, im Trainingslager nicht so mannschaftstaktischen Bereich arbeiten konnten. Aufgrund der individuellen Belastungssteuerung, aufgrund dem ein oder anderen verletzten Spieler. Aber ich glaube, dass wir trotzdem im Trainingslager, in den Testspielen auch kleine Schritte gemacht haben. Und es war nach den letzten Spielen in der Hinrunde auch nicht anders zu erwarten, dass es jetzt von 0 auf 100 wieder alles super funktioniert, sondern wir müssen kleine Schritte gehen, in unserem Spiel, in unserer Überzeugung, in das Selbstvertrauen zu investieren. Da helfen natürlich Siege wie gestern
ungemein. Du kannst sofort antworten. Erklär uns bitte nochmal, was wolltet ihr zu viel im Sommer?
Es ist schon so, dass, glaube ich, Florian und ich dafür stehen, dass wir nie zufrieden sind. Wir haben letzte Saison mit 53 Punkten, Pokalhalbfinale, unglücklich ausgeschieden. Abstand, beste Saison seit 8 Jahren gespielt.
Ja.
Trotzdem haben wir vieles verändert mit dem Ziel, besser zu werden.
Ja.
Und da ist es so, dass man
Wir müssen mir vorstellen, was heißt vieles?
Wir haben die ärztliche Betreuung deutlich ausgeweitet. Wir haben die psychologische Betreuung ausgeweitet. Ja. Wir haben einige personelle Veränderungen vorgenommen. Wir haben einen dritten Co-Trainer mit dazu genommen. Wir haben im athletischen Bereich auch vielleicht die nächste Stufe erreichen wollen. Und da ist es so, dass man natürlich auch mal feststellen muss, dass nicht immer mehr auch besser ist. Und deswegen also ist das sinnvoll, natürlich trotzdem immer einen sehr, sehr hohen Anspruch zu haben. Aber es muss alles sinnvoll vonstatten gehen und deswegen war es aus unserer Sicht auch sinnvoll, im Trainingslager mal 1,5 Tage Pause zu machen.
Spricht auch nichts dagegen, wenn man sich weiterentwickeln will.
Nein. Grundsätzlich ist der Ansatz ja auch völlig in Ordnung. Dass Frank Baumann und Florian Kohfeldt haben nacheinander in Bremen übernommen im Abstiegskampf und haben gesagt, Mensch, das kann doch nicht unser Anspruch sein, dass wir nur froh sind, wenn wir die Klasse halten. Das ist ja alles in Ordnung. Es hat im Sommer aber eine Veränderung gegeben, die hat man vielleicht ein Stück weit unterschätzt, und das war der Verlust von Max Kruse. Das war das Gesicht dieser Mannschaft, das war der beste Torschütze, der beste Vorbereiter, der Kapitän. Der hat auch die Elfmeter verwandelt, also in der Hinrunde ein Problem war. Und leider ist der Plan B da nicht aufgegangen, dass man gesagt hat, okay, wir holen statt Kruse Niklas Füllkrug. Der fehlt jetzt natürlich genauso wie Kruse an allen Ecken und Enden. Und das ist auch wieder so ein Stück weit riskant vielleicht gewesen, wenn man nur ein Transferbudget von 10 Millionen hat und setzt dann diese 6,3 auf Füllkrug. Dann kann man sich einerseits freuen, dass man so ein klasse Typ, ein ganz toller Mittelstürmer, hat er auch gezeigt zu Saisonbeginn. Kann man nicht drüber diskutieren. Risiko ist nicht aufgegangen, weil er sich dann am Knie verletzt und das war...
Würdest du dir das ankreiden, diesen Verlust von Max Kruse? Oder war es eine Fehleinschätzung der Mannschaft?
Das Interessante ist ja, dass von den Leuten, die 3 Jahre Max eher kritisiert haben, jetzt die Argumente kommen, Max fehlt uns. Und also uns, den Verantwortlichen von Werder Bremen, die ein sehr hohes Risiko damals eingegangen sind, finanziell, aber auch was Image betrifft und so weiter, dass wir Max überhaupt verpflichtet haben, sowohl was die Ablöse betraf, als auch das Gehalt. Also wir sind ein sehr großes Risiko für uns eingegangen und wir haben immer diesen Stellenwert von Max herausgestellt. Also wir waren uns da ganz klar bewusst, nur muss man ganz klar festhalten, es gab keine Möglichkeit, Max Vertrag zu verlängern. Warum weil nicht? Er
weil sich verändern
wollte. Und wenn man Max kennt ein bisschen, dann weiß, wenn er eine Meinung hat, dann ändert er die auch nicht. Und deswegen gab es auch im Sommer keine größeren Verhandlungsrunden, weil Max für sich entschieden hat, er möchte was anderes machen, er möchte weggehen und eine andere Erfahrung sammeln.
Ja, nur wenn man ganz emotionslos auf Werder schaut, dann muss man sagen, ihr wart letztes Jahr eine gute Durchschnittsmannschaft in der Bundesliga mit einem herausragenden Spieler, das war Max Kruse. Und das hat für Platz 8 gereicht. Und das war eine super Saison mit Pokal-Halbfinale. Nimmt man jetzt aber den Kruse raus und der Ersatz funktioniert nicht, dann bleibt halt. Und das gehört zur seriösen Betrachtung bei Werder dazu.
Aber kann das
eine durchschnittliche Mannschaft?
Nimmt man Messi aus von Barcelona, sind die auch ganz schlecht.
Findest du?
Nein, aber trotzdem. Also nicht top. Frage Guardiola ohne Messi, wie schwer es ist, Champions League zu gewinnen.
Also Max war definitiv ein wichtiger Spieler für uns. Ne? Um den hat sich viel gedreht. Wir wollten jetzt natürlich auch flexibler werden, andere Elemente mit reinbringen, unter anderem mit Niklas Füllkrug. Trotzdem muss man auch festhalten, dass wir auch letztes Jahr von einer Stabilität gelebt haben, unter anderem in der Defensive. Wir haben letztes Jahr mit 6 Spielern komplette Saison die Viererkette durchgespielt. Wir haben 7 oder 8 Spieler gehabt, die über 32 Saisonspiele in der Bundesliga gemacht haben. Das war wichtig für uns, weil wir eben auch viel von unseren Automatismen leben. Wenn ich einen Kombinationsfußball spielen möchte, wenn ich aktiv mit Ball bin, wenn ich im Gegenpressing sehr, sehr gut sein muss, dann brauche ich gewisse Automatismen. Die hatten wir letztes Jahr gehabt. Das war das große Plus letztes Jahr. Mhm. Natürlich hat Max auch seinen Anteil daran gehabt. Nur ich bitte auch darum Verständnis, dass wir als Verantwortliche nicht zu sehr über Spieler sprechen müssen, die letztes oder vor 3 Jahren bei uns waren, sondern wir beschäftigen uns mit den Spielern, die wir jetzt haben. Wir sind nach wie vor dann überzeugt, dass der Kader, der uns zur Verfügung steht, auch stark genug ist, die Klasse zu halten.
Ich glaube, das wird unterschätzt. Wir sitzen ja mit einem Spieler, mit Stefan Effenberg. Der war ein klasse Fußballer, aber der war ein klasse Leader auf dem Platz. Dann hat man gesehen, wie man zieht sich die Druck an, wie hecklige Situationen. So, das wird unterschätzt. Und ich verstehe, dass es mit geschäftlichen Entscheidungen zu tun hat. Auf jeden Fall. Das können wir nicht beurteilen. Aber das wird oft unterschätzt, weil man solche Spieler verliert. Weil die haben eine Akzeptanz in der Mannschaft und die wissen, jetzt mache ich wieder ein Englischer, when the going get tough, also wenn es schwierig ist.
Ein bisschen Englisch kann ich, ja.
Ja, genau. Und nein, und darum mache ich, weil ich habe gedacht, wenn ihr über Klasse spielt, weil so einer war Stefan auch beim Bayern und da war fast nur Klassenspieler, du hast einen Leader, der sich alle anzieht, weißt du?
Also du meinst, Mentalität haben sie verloren.
Es widerspricht dem, was dauernd geredet wird, das Team und Team, Team. Dennoch brauchst du in dem Team zwei Spieler. Frag in Dortmund nach, wenn es schief, wenn es nicht gut läuft, wo ist derjenige, der sagt, so jetzt pass mal auf, jetzt mal machen wir es mal so. Daran hat sich nichts geändert.
Ja. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann hattet ihr keine Chance, mit Max Kruse zu verlängern. Was soll der Verein dann machen?
Nicht mehr. Machen uns natürlich sehr genau Gedanken, wie ein Kader zusammengestellt ist. Ne? Es gibt viele Grundsätze, an denen wir uns orientieren. Da geht es um eine Altersstruktur, eine Gehaltsstruktur, wie viele deutschsprachige Spieler haben wir. Und zwei wichtige Aspekte dabei sind das Thema Spielertyp. Ja. Also welche Spielertypen brauchen wir? Da unterscheiden wir zwischen Führungsspielern, mannschaftsdienlichen Spielern und Individualisten. Diese Mischung muss passen. Ich glaube, dass wir in dieser Kategorie auch gut aufgestellt sind, weil wir haben Führungsspieler. Wir haben 2 ehemalige Mannschaftsführer von Ajax Amsterdam mit Niklas Mosander, Davy Klaassen. Wir haben Nuri Sahin, wir haben Ömer Toprak, wir haben Philipp Bargfrede. Das ist für uns eine Achse mit Führungsqualitäten. Wir haben einen anderen Grundsatz, nach dem wir uns auch aufstellen möchten. Das ist das Thema Charakter. Und da haben wir ein Defizit, was dominante Typen betrifft. Also die
Effenbergs
gibt es aber, ja, ich glaube
ich nicht, bin ja schon mal froh, dass du über Führungsspielern überhaupt noch sprichst. Es gibt ja viele, die sagen, das gibt es gar nicht mehr bei uns.
Nein, das ist richtig. Richtig.
Er war kein dominanter Charakter. Er war eher, wenn man über Charakter spricht, eher ein Freigeist.
Ja.
Er hat trotzdem natürlich eine wichtige Rolle auf dem Platz übernommen. Also das heißt, wir hatten auch letztes Jahr keinen dominanten Typen. Aber was angesprochen wurde, ist, natürlich fehlt uns so ein Typ, wenn es mal nicht läuft.
Mhm. Ja.
Ne? Da brauchst du jemanden. Ne? Und umso wichtiger ist es jetzt, dass wir mit Kevin Vogt so einen Typen gefunden haben, der sich eben auch dahin stellt und sagt, ich will Fußball spielen, ich zeige mich, ich bin mutig. Und ich gehe auch gegen Widerstand.
Dann gute Personale, reden wir gleich noch mal ganz intensiv drüber. Über den Trainer natürlich auch, dem geht es nicht so gut. Das musst du uns auch gleich mal erklären. Also ich meine, gesundheitlich geht es ihm jetzt gerade nicht so gut, was er alles fordert. Und dann gestern noch mal das Spiel natürlich auch, diese gelb-rote Karte. Wir sprechen dann noch mit Lutz Michael Fröhlich. Also Stefan und ich haben da schon eine ganz eigene Meinung dazu. In solchen Situationen, wo man ein bisschen was am Platz los ist, da kann man auch mal ein bisschen anders unbedingt reagieren. Also kurze Pause, gleich geht's weiter. Frei von Arne und Bent, live aus dem Amateurflughafen. Der Chat 24, Doppelpass. Wir sind gleich dahin bei Werder Bremen im Moment auf dem Relegationsplatz und haben eine Szene uns rausgesucht gestern. Nach dem Spiel in Düsseldorf, da kann Frank bestimmt eine Menge zu sagen. Dieser Kreis nach dem Spiel, Trainer steht da und die Mannschaft natürlich logischerweise. 1-0 gewonnen. Was war da los, Frank?
Ich war nicht dabei. Da Flo aufgrund seiner Verletzung auch direkt nach dem Spiel dann...
Also Schmerzen gehabt?
Nein, das meinst du jetzt. Ja, also. Gefahren ist... Habe ich jetzt nicht genau bekommen, was er gesagt hat, aber es wird darum gegangen sein, dass wir genau diesen Spirit an sich brauchen, den wir gestern an den Tag gelegt haben, aber dass wir auch noch nichts erreicht haben, genauso weitermachen müssen. Mhm.
Aber wenn man ihn so sieht, ich meine, da spürt man doch eigentlich, der will immer das Optimum rausholen, oder?
Absolut, ist er auch.
Musst du ihn einfach so mal bremsen oder auch mal sagen, komm, lass mal ein bisschen lockerer oder ist er gar nicht so unlocker?
Es sehr locker auch im Umgang mit der Mannschaft immer wieder, aber wenn es auf den Trainingsplatz geht, Spielvorbereitung, dann natürlich sehr, sehr konzentriert, sehr, sehr fokussiert und kann das auch sehr, sehr gut trennen. Also findet er schon einen sehr, sehr guten Weg, aber ist natürlich auch sehr, sehr ehrgeizig.
Mhm. Er ist verletzt, haben wir eben gesagt, ne? Kannst du uns kurz sagen, was mit ihm los ist?
Er hat eine richtig fiese Entzündung am Fuß, bakteriell und richtig, richtig Schmerzen. Also, dass er gestern mit im Stadion war, am Freitagabend die Mannschaftsbestellung schon gehalten hat, muss man wirklich im Hut vorziehen, weil eigentlich hätte er im Bett oder im Krankenhaus liegen müssen und wird auch die nächsten 2-3 Tage sich nochmal erholen müssen und hoffen, dass er dann Mitte der Woche wieder auf dem Platz stehen kann.
Okay, dann sagen wir jetzt mal gute Besserung von hier aus. Marcel, wie gefällt er dir?
Prima, ja, ne? Prima. Wenn du mit ihm redest, das ist ganz klar. Nur er ist ein immer noch junger Trainer, er ist ehrgeizig und deswegen finde ich das richtig gut, was Frank Baumann eben, wie er das erklärt hat. Manche Dinge muss man auch wieder ein bisschen zurückfahren und angemessen auf die Dinge reagieren, die man zur Verfügung hat. Manche Trainer, junge gerade, neigen ja zu oft dazu, zu sagen, ich habe einen Plan, ich habe eine Idee und auf geht's. Manchmal ist es gut, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, pass auf, lass uns mal gucken, wo wir stehen, was wir sind. Und auch der Realitätssinn jetzt in Bremen. Es hat keinen Zweck. Habt euch nicht da verehrt und das ist alles nur Pech, sondern jetzt seid ihr da, wo ihr seid. Und wenn man das nicht annimmt, es gibt genügend da unten, die Düsseldorfer abschreiben, wird ein großer Fehler sein. Wer immer das tut und sagt, so jetzt haben wir schon zwei mit Paderborn und Düsseldorf, das ist die Wurzel jeden Übels. Für jeden, der da unten plötzlich mal kurz reingerät, es ist gut, wenn man sich damit schnellstens nicht abfindet, aber sich das vor Augen führt.
Aber darum ist gestern, glaube ich, dieser Sieg wichtig, weil das war eine Mannschaft, die unten sind, die nicht verstehen, ja, was haben wir mit Abstieg zu tun? Ein glücklicher Sieg gegen Düsseldorf, ein Tor, der nicht so gut aussah von der Torwart, aber trotzdem so ein Spiel zu gewinnen, kann auch eine Wende sein.
Turnaround gehen. Ja, und es ist ja eine zweischneidige Geschichte. Also von Bremen möchte man, dass das spielerisch gelöst wird. Und ich hatte den Eindruck, ihr habt zurück zum Ende der Hinrunde, manches sollte immer noch spielerisch gelöst werden. Genau. Bis hin zu Naivität, Mainz 05. So, gestern hatte ich so einen Eindruck, das war jetzt nichts Tolles, sondern es war mit den Mitteln, die es braucht, das Spiel von Düsseldorf annehmen und sie besiegen und nicht so, wir machen es mal wieder auf den Bremer Weg und wenn der nicht funktioniert, dann verlieren wir halt 3-0. Ja. Wird schon irgendwie irgendwann. Ja, aber deswegen war das, glaube ich, sehr wichtig.
Es gab einen großen Unterschied gestern in dem Spiel. Da stand eine Mannschaft auf dem Feld, die wollte das regeln. Und das war Werder völlig abhanden gekommen. Es war jetzt kein großartiges Spiel, aber in den letzten Spielen vor der Winterpause, Paderborn, Mainz, Köln, diese verheerenden Niederlagen im Keller,
da war Angst auf dem Feld, die Mannschaft war gelähmt. Und das war gestern zu sehen, dass die Jungs gesagt haben, so.
Ich glaube, das hat Frank aber auch eben gesagt, das Selbstvertrauen ist dann eben auch weggegangen. Und das ist ganz klar. Lass uns mal kurz, ja. Laura, was sagen die Fans denn zur Situation in Bremen und zum Trainer?
Ja, sehr durchwachsen alles. Also wir haben ja auch die Frage der Woche gestellt, war es ein Befreiungsschlag gestern, dieser Sieg, oder heißt es doch zittern bis zum Ende? Und hier ist eben das momentane Ergebnis. 40% sagen, ja, das war ein Befreiungsschlag. 60% hingegen glauben aber, dass tatsächlich Bremen im Abstiegskampf ja bis zum Ende der Saison eben mit dabei sein wird. Auch so im Netz, wenn man sich umschaut, was gerade die Werder-Fans auch schreiben. Es ist bezeichnend für diese Seuchensaison, dass man sich nicht mal ungetrübt über so einen wichtigen Sieg freuen kann. Wünsche Vogt eine schnelle Genesung oder auch hier wichtiger Sieg, aber wirklich freuen. Angst um Vogt, Mäusander Gelb-Rot, Tor war Glück. Ja, es war besser als vor Weihnachten, aber gut ist was anderes. Oder auch hier kämpferisch überzeugende Leistung, spielerisch noch Luft nach oben, 3 Punkte. Mund abwischen, weiter Punkte sammeln und eben auch nochmal gute Besserung an Kevin Vogt. Und viele Fans machen sich eben auch Gedanken, wie könnte denn der Kader noch ja, verstärkt werden jetzt in dieser Wintertransferperiode. Hier zum Beispiel eine Frage, um die Klasse zu halten, benötigt Werder noch einen guten Stürmer. Haben Sie schon wen an der Angel, Herr Baumann? Also Haaland wurde es nicht.
Wie sieht es aus, Frank?
Ja, es ist so, wie in den letzten Wochen, dass wir gesagt haben, wenn etwas Passendes kommt, dann wird man im Offensivbereich noch was dazunehmen. Wir werden aber nicht aktionistisch und machen nur etwas, um was getan zu haben.
Also das könnten wir uns auch nicht vorstellen so richtig, muss man ehrlich sagen. Aber wie dringend ist die Notwendigkeit denn aus deiner Sicht?
Ist ja schon angeklungen, dass uns Niklas Füllkrug natürlich als Spielertyp, fehlt. Als Typ insgesamt vielleicht ein Stück weit auch fehlt. Trotzdem muss man sagen, dass wir im Offensivbereich jetzt auch nicht schlecht besetzt sind. Wir haben mit Milo Draschitzer, glaube ich, einen, der in den letzten 12 Monaten einer der besten Stürmer der Liga war. Wir haben mit Josh Sargent.
Wie lange ist er noch da?
Schwer zu sagen. Also hat noch lange Vertrag. Insofern gehe ich davon aus, dass er auch ja, noch weiß, was er uns hat. Und er ist noch kein fertiger Spieler. Er hat noch einige Punkte, die er auch verbessern kann. Und deswegen hoffen wir natürlich schon, dass wir ihn auch über den Sommer hinaus halten können.
Frank, ist es so jetzt, wenn ihr sitzt und plant, ist es so, dass ihr plant, jetzt sind wir in Abstiegskampf, wir müssen da raus und dass ihr sucht vielleicht Spieler kurzfristig, dass uns raushilft? Oder wird dann ein Trainer sagen, ja, die spielerischen Akzente sind mir wichtiger und wir müssen 2-3 Jahren, weil euer Trainer Rehagel immer sagt, lang planen, aber kurzfristig gewinnen. Und jetzt müsst ihr kurzfristig gewinnen. Denkt ihr so in die Transfer?
Absolut. Also wir müssen den Klassenerhalt schaffen. Ne? Also das ist unser Ziel und das wollen wir erreichen. Und es kann sein, dass wir dann jemanden holen würden, der uns jetzt für das Jahr hilft, so wie bei Kevin Vogt jetzt eben auch der Fall ist. Idealerweise ist natürlich einer, der uns kurzfristig hilft, aber eben auch mittellangfristig.
Dann gucken wir nochmal auf die Szene kurz vor Ende. Haben wir am Anfang der Sendung ja schon getan. Dieser Zusammenprall, also du hast schon gesagt, beiden Spielern geht es einigermaßen gut, sag ich mal, ne? Beim Torwart und Kevin Vogt. Aber dann kommt das hier, Stefan. Also, jetzt fehlt der Kapitän auch noch, weil Dr. Felix Brüch ihm, nachdem er vor, glaube ich, in der 72. Minute Gelb bekommen hat, dann in dieser Situation die gelb-rote Karte gibt. So, das sieht erstmal nicht schön aus. Ja. Vor allem in dem Gesicht ist sowieso immer. Und dann Stefan, so, das übliche jetzt. Also Frank, für mich nimmt ein Kapitän, ist nur besorgt um seine Spieler, oder? Wie siehst du die Situation?
Absolut. Also er steht 2 Meter daneben, sieht, dass Pavlas von 2 Spielern schon noch hart attackiert wird, dort zu Boden taumelt, dass er sich darüber aufregt. In so einer dramatischen Endphase ist, glaube ich, ganz normal.
Er ist dann rausgegangen. Du standst auch da beim 4. Offiziellen, ne? Kann das sein? Und hast was zu ihm gesagt?
Ja, es ging eher um die Nachspielzeit, weil die waren eigentlich schon zu Ende, dass jetzt nicht...
Hätte vorher abfahren sollen, oder was meinst du?
Nein, also dass danach abgepfiffen wird. Und das war für mich auch das Erstaunliche, weil zwischen Foul und der gelb-roten Karte gingen, glaube ich, 2,5-3 Minuten rum. Ja. Und die Situation war eigentlich komplett beruhigt. Felix Brüch hat das, glaube ich, in der ersten Reaktion dann auch sehr gut gelöst, dann weggeschoben, hat sich um den letzten Spieler gekümmert. Dann war eigentlich das erledigt. Es gab einen Abschlag, das Spiel war beendet.
Was war jetzt die Begründung? Für die Gelb-Rote?
Ja, das Beschweren über das Foul beim Schiedsrichter und eventuell das Auslösen einer Rudelbildung, wobei aus meiner Sicht ist die Rudelbildung, wenn, ausgelöst worden durch die zwei Fouls.
Und wir reden über wenige Persönlichkeiten. Er will seine Mannschaft schützen. Der sieht, dass der ist zwei Meter davon.
Der ist Kapitän
von der Mannschaft. Ja, wenn du irgendwie eine Regel dann findest, dass das Gelb gibt, dann muss der Regel weg, nicht der Spieler.
Nein. Bei der Regel. Bei der Regel ist es ja wie so häufig. Die Regel ist schon gut und vernünftig. Ja. Aber sie wird eingeführt und bei der Auslegung übertreibt man wieder. Da will man wieder zu 150% diese Regel umsetzen. Brüch kommt ja aus der Nummer nicht raus. Er muss die gelbe Karte zeigen. Und er hat keinen er hat keinen Spielraum.
Meinst du,
dafür,
dass der Schiedsrichter da muss eine gelbe Karte
das
geben?
Ist, ja. Das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte. Das wurde ja am Wochenende in den Zeitungen laut und deutlich. Es gab auch einen Rundbrief, glaube ich, auch an die Clubs. Also von jetzt an ist es so, wenn simuliert gelbe Karte. Alles, was da drin moniert wird. Und die Entwicklung, wie man miteinander umgeht auf deutschen Bundesligaplätzen, ist richtig. Da ist vieles respektlos und weit über den Punkt mittlerweile. Und da musste mal was passieren. Nur, damit willst du also Schiedsrichtern helfen. Dann allerdings schwächst du sie wieder. Genau. Also wir haben richtig gute Schiedsrichter in Deutschland. Brüche seine, ja. Gräfe, Eitekin, zwei Meter Hühn, wenn der Eitekin kommt. Die so etwas mit dieser Regel haben und mit dieser Regel umgehen sollten. Aber seht, Brüch konnte ja gar nicht mit nichts umgehen, sondern das war so lautstark vorher schon verkündet worden. Es gibt keinen Spielraum mehr. Wenn einer, Moisander war schon aufgebracht und wenn du das gelesen hattest am Freitag in der Zeitung, muss er eine Karte kriegen dafür. So, wenn du auf typisch deutsche Art etwas überregulierst. Du sagst, wir haben eine prima Regel und wir müssen was tun und alle müssen sich das mal merken. Und wenn das nicht aufhört, vieles Getue, wegen jedem Einwurf springen auf der Bank 20 Leute auf im Mittelfeld. Das ist alles aus dem Ruder. Insofern die Regel
lass uns
richtig,
mal die Runde
aber Brüch jetzt hier zu zwingen, eine Karte zu geben in einem Spiel, wo zwei von da unten gegeneinander spielen, wo von vornherein eine andere Gemengelage ist, als wenn oben Leipzig gegen Bayern rumzaubert. Das begreife ich nicht und das ist falsch.
Ich auch nicht übrigens, bin ich bei dir. Wir weiter in die Runde machen, begrüßen Lutz-Michael Fröhlich, den Schiri-Boss. Hallo, schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Es geht sofort los. Wir machen nur einen kurzen Spot und dann diskutieren wir das Thema nochmal. Fröhlich sind zugeschaltet. Herr Fröhlich, Sie haben ja gerade das Statement von Marcel Reif mitverfolgt. Was ist Ihre Einschätzung, Ihre Meinung dazu?
Ja, also erstmal gehen auch von uns hier die Genesungswünsche an die verletzten Spieler, an Kevin Vogt insbesondere zu der Situation gestern. Ja. Das ist erstmal wichtig. Zu dem Vorgang gestern in Bremen, da meine ich, dass in der 71. Minute bereits ein Vergehen vorgelegen hat vom Spieler Moisander. Typisch, es ist ein Foulspiel erfolgt an der Seitenlinie. Der Spieler dribbelt mit dem Ball einfach weiter und löst damit schon zum ersten Mal, eine kleine Massenkonfrontation aus, in der letztendlich drei Spieler verwarnt werden müssen. Nämlich der Foulspielende, er selbst und dann noch ein weiterer Spieler von Düsseldorf, der dann durch die Provokation noch auf dem Spieler Moisander zugegangen ist und ihn zu Fall gebracht hat. Und in der letzten Situation, wenn man sich das genau anschaut, dann ist der Bremer Spieler nicht orientiert zu dem Spieler Vogt. Er kennt nicht den Verletzungsstand. Er sieht vielleicht die Situation mit dem Torhüter. Er ist eigentlich Unbeteiligter. Und das Erste, was er macht, er schubst einen Gegenspieler weg und danach geht er zum Schiedsrichter und reklamiert, wild gestikulieren.
Aber Herr Fröhlich,
und anschließend kommt es dann auch zu einer Rudelbildung, an der er mitwirkt. Und insofern ist das, was da gestern passiert ist, im Ablauf mit dem Felix Brüch, dass der Gelb-Rot gezeigt hat, letztendlich und die gelbe Karte noch für den faulspielenden Spieler vorher aus unserer Sicht nicht überzogen und wird auch unterstützt. Aber wir werden keinen Schiedsrichter dazu zwingen, weil das ja auch angesprochen wurde, in solchen Situationen da Gelb-Rot oder Rot zu zeigen. Genau. Hier wird niemand gezwungen, sondern hier geht es eindeutig und ausschließlich um Attraktivität des Fußballs mit positiven Emotionen. Und wir wollen endlich damit aufhören, permanent rumzureklamieren und permanent irgendwo Hektik zu machen, wo keine Hektik notwendig ist. Und ich finde auch, dass der Vorgang sich dazu eignet, sich mal mit dem Spieler zu beschäftigen und nicht mit dem Schiedsrichter.
Ja, aber also wir sind nicht ganz Ihrer Meinung hier, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe Moisander jetzt nicht jemand wegschubsen sehen.
Nee, weder das Schubsen noch die Diskussion mit dem Schiedsrichter habe ich jetzt auch nicht gesehen in der Sekunde oder in dem Geschehen. Und die Rudelbildung, muss ich ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach kommt eher von den Düsseldorfern als von den Bremern. Das ist meine Meinung.
Völlig, bevor Sie darauf antworten, Frank.
Ich bin mal Effe.
Ja. Hätte ich auch gar nicht fragen brauchen, ne? Logischerweise.
Na, aber der sagt es ja hier, dass er müsste ja kein Gelbe geben. Der Wichtigste, der Schiedsrichter soll ja auch ein Leader auf dem Platz sein. Und man muss sich auch fragen, für wen pfeift er?
Also ich habe absolut für die Schiedsrichter, für Lutz Michael Fröhlich Verständnis, wenn bei jedem kleinen Foul im Mittelfeld irgendwie reklamiert wird, attackiert wird und geschauspielert wird, dass man das unterbindet. Nur wenn wir eine dramatische Situation, wo unser Torwart, und das hat Niklas ja wirklich auch gesehen, von zwei Spielern frontal attackiert wird. Wir vergleichen uns immer gerne mit anderen Sportarten, wo alles angeblich so fair zugeht. Aber wenn im Handball einer absichtlich den Ball gegen den Kopf vom Torwart wirft oder im Eishockey ein Torwart attackiert wird, ist das auch eine normale Reaktion. Also da, glaube ich, muss man der besonderen Situation, besonderen Heftigkeit des Foulspiels, glaube ich, auch ein Stück weit Rechnung tragen. Und ist für mich kein Auslösen einer Rudelbildung oder ein übermäßiges Attackieren des Schiedsrichters.
Okay. Fingerspitzengefühl, Herr Fröhlich, das ist ja immer noch ein schönes Wort. Stefan und ich kennen das zumindest noch von früher. Kann man das da nicht anwenden? Darf man das nicht? Oder soll man nicht? Oder?
Also ich find, klar, Fingerspitzengefühl, Empathie. Ne? Ich nenne es besser Empathie. In einer Situation kann man immer mit einbringen, das ist keine Frage. Aber wenn der Schiedsrichter in dieser Situation an der Stelle jetzt zu dem Ergebnis kommt, dass es für ihn gelb-rot, dann muss man das auch unterstützen und muss das in den Gesamtkontext dessen, was wir gerade besprechen, mit sportlichem Auftritt, mit Respekt vor dem Schiedsrichter, Respekt vor dem Spiel und Respekt vor dem Gegner auch mal akzeptieren und so stehen lassen.
Aber der Schiedsrichter wurde ja nicht attackiert, ne, vom Spieler oder irgendwie was Ähnliches.
Ja gut, also ich habe Bilder, die das eindeutig belegen. Ich weiß nicht, welche Bilder Sie jetzt da sehen. Das kann ich nicht beurteilen.
Wir haben dieselben Bilder, ja. Können Sie es sehen, Herr Fröhlich?
Nee, ich bin
Sie haben's gestern
aus der Rückkopplung raus und deswegen gucke ich es auch nicht jetzt an. Sonst gibt es eine Rückkopplung.
Gut, wir wollen noch mal den Bremer Trainer hören, Florian Kohfeldt. Der hat nach dem Spiel sich natürlich auch zu dieser Szene oder zu der gelb-roten Karte geäußert.
Da liegt in der 92. Minute liegen zwei Spieler von uns mit einer Kopfverletzung auf dem Boden. Das ist unser Kapitän. Dass dann ein bisschen Emotionalität reinkommt, das ist absolut verständlich. Und ich mache nochmal, Felix Brüch keinen Vorwurf. Er muss diese Regeln wohl so anwenden. Aber wer solche Regeln macht und da keinen Spielraum lässt für solche Situationen, warum macht ihr solche Regeln, wenn ihr das Spiel nicht versteht? Es tut mir leid, das kann ich nicht nachvollziehen.
So, Moment, ja. Moment. Muss dazu sagen, Florian Kohfeldt ist dann kurz weggegangen und ist dann nochmal zurückgekommen und hat dann diesen Satz noch gesagt oder diese Sätze.
Das muss in diesen Aussagen mit rein. Wenn da jemand das rausschneidet, wäre ich richtig sauer. Felix Brüch kann da nichts für. Kein Vorwurf an den Schiedsrichter heute. Der muss das so umsetzen. Aber das ist eine Irrsinnsregel in der Situation. Danke.
Herr Fröhlich, warum gibt es denn diese Irrsinnsregel?
Erstmal ist es ja keine neue Regel. Das ist ja auch Unsinn. Es ist ja keine neue Regel und ist ja keine Regeländerung, die da erfolgt ist. sondern das beruht ja alles auf den bestehenden Regeln, die bereits existieren. Und wenn man sich den deutschen Fußball anschaut in den letzten anderthalb Jahren, dann hängen wir inzwischen, was den Anstand und die Respekt und den Respekt auf dem Platz vor dem Spiel angeht und vor den Gegnern, vor den Schiedsrichtern, den internationalen Wettbewerben deutlich hinterher.
Das, glaube ich, ist richtig.
Ja, aber in dieser Szene hier, da ging es jetzt mal nicht um den Schiedsrichter. Da liegen verletzte Spieler auf dem Boden. Und ja, die Entscheidung hier umgesetzt wurde, war sie nicht im Sinne des Fußballs und nicht im Sinne des Spiels. Man braucht da schon dieses Fingerspitzengefühl. Und ich glaube, als ihr damals gespielt habt, die Fandels und Krogs und Merckx, die hätten in dieser Szene nicht diese Karte gezeigt, weil die das Spiel gefühlt haben.
Felix Brüch, ja, ein guter Schiedsrichter, hat mit das nichts zu tun. Aber für mich, wenn ein Kapitän nicht da macht, was ein Kapitän da macht, ist er bei Werder Bremen, bei mir nicht mehr Kapitän. Er schützt seine Spieler und diese Attacke auf dem Torwart hier. Also wir können ja froh sein, dass wir nicht hier sitzen und...
Die wurde gar nicht geahndet.
Nein, und denken, wie geht's der Torwart? Weil das ist ja, das könnte wirklich schief gehen, was da passiert. Dann, das hat er gesehen, hat er so gehandelt. Und ich glaube, das ist ein Punkt. Dass, drei Minuten später machst du die gelbe Karte. Das glaube ich. Und ich glaube, wenn Felix Brüch das sieht, denkt er, vielleicht wäre ich ein besserer Leader.
Herr Fröhlich, hat aus Ihrer Sicht der Schiedsrichter alles richtig gemacht?
Er hat nichts verkehrt gemacht und er wird auch absolut unterstützt. Und vielleicht noch ein Satz.
Bitte, ja.
Wir waren vor 15 Jahren, als wir die Spiele gepfiffen haben, da hat man vielleicht mal in so einer Situation anders reagiert. Aber eins muss man auch sagen, auch wenn wir damals mal in solch einer Situation eine gelb-rote Karte gezeigt haben, dann wurde hinterher nicht stundenlang darüber geredet.
Herzlichen Dank, einen schönen Sonntag. Und vielen Dank, dass Sie uns Ihre Meinung kundgetan haben.
Es wäre nur ganz misslich, wenn wir nur entweder oder jetzt sagen. Also Regel muss weg. Nein, erstens geht es nicht um eine neue Regel, sondern es geht um die Art, wie man Dinge anwendet. Und es geht darum, wie er sich auf dem Platz benommen wird. Es sind alle Beteiligten gut beraten, sich da mal ein bisschen zurückzunehmen. Dennoch, wenn es spielt Düsseldorf gegen Bremen, in der Tabellensituation hast du ein besonderes Spiel, hast du eine andere emotionale Aufladung. Dafür schickst du ja auch nicht irgendeinen Neuling, sondern du schickst Brüch. Und dem musst du den Raum lassen, in so einem Spiel Dinge ein wenig anders.
Der Raum wird ihm aber genommen.
Das ist ja, und das ist, das ist falsch.
Die Entscheidung,
nur es darf jetzt nicht sein, dass du aufstellt. Sagst, die Idee ist
falsch.
Wir
reden gleich weiter, ihr kennt das doch hier. Und dann reden wir natürlich auch nur über das Abendspiel und hier Timo Werner. 20 Tore hat er bisher gemacht, weil du jetzt erstmal 100.000 Euro bei uns gewinnen kannst. Mach mit! Live aus dem Elbhotel am Münchner Flughafen, der Chat 24, Doppelpass. Ein bisschen weiter diskutiert, Frank. Unsportlichkeit, Fingerspitzengefühl. Was haben die euch denn da gesagt eigentlich? Was sind die neuen Regeln oder was soll jetzt passieren?
Nein, es ist ja schon so, dass es keine neuen Regeln gibt, dass aber auf diese Dinge jetzt einfach deutlich mehr geachtet wird.
Noch mehr,
wir haben die Spieler natürlich auch darauf vorbereitet, dass sowas kommen wird. Deswegen ist die erste gelbe Karte, die Lutz Michael Fröhlich auch angesprochen hat, natürlich auch ein Fehler von Niklas gewesen. Das war unnötig.
Aber er wurde ja bestraft dafür, hast du gesagt dann auch, ja?
Genau.
Durch die gelbe Karte. Also ist es...
Ja, aber es war klar, dass dann eine gelbe Karte auch kommen wird. Nur die zweite gelbe Karte, da kann man ihm keinen Vorwurf machen.
Das ist interessant, dass ihr habt in Deutsch ein Wort Fingerspitzengefühl. Das ist ein klasse Wort. Wir haben das nicht in Norwegen und wir nehmen Fingerspitzengefühl in unsere Sprache rein. Aber im Fußball in Deutschland, aber da gibt es kein Fingerspitzengefühl. Das ist interessant.
Aber wir haben kein Ballwatching gehabt bisher. Also. Stefan, was erwartet uns das am Wochenende wieder? Ich meine, wir gucken ja fast jedes Wochenende drauf. Irgendeine Regel, die wieder anders ausgelegt wird.
Ich glaube, die Situation ist einfach verdammt
schwierig
für die Schiedsrichter.
Ne?
Ja? Und wenn sie angehalten werden oder, du hast eben gesagt, gezwungen werden, um Entscheidungen zu treffen, dann finde ich das wirklich, da sollte man drüber nachdenken, wenn das wirklich so ist. Weil du nimmst ja den Schiedsrichter den kompletten Freiraum. Ja, genau, Fingerspitzengefühl in dieser Situation zu zeigen, sondern er zeigt ja hier die gelb-rote nach 2,5 oder 3 Minuten, weil er sich nochmal gedacht hat, warte mal, wir müssen es ja so machen. Und das ist, finde ich, für die Entwicklung im Fußball, finde ich fatal.
Vielleicht liegt er auf die Ohren, kann das sein? Dass die in Köln sagen, pass auf, krieg zweite gelbe?
Frank schüttelt mit dem Kopf? Nee, glaube ich
nicht. Nein, das glaube ich nicht. Das war,
die haben Probleme mit dem Abseits, mit sowas noch nicht.
Hast du mit ihm gesprochen nachher?
Ja, ich habe mit Felix Brüch gesprochen. Klar ist es für ihn auch unglücklich, nur es war einfach glaube ich, grundsätzlich auch ein gewisser Druck auf den Schiedsrichter. Ne? Es wurde öffentlich angekündigt, es wurde klar, an die Vereine kommuniziert, dass man darauf achtet. Und Felix ist dann natürlich auch einer der Top-Spieler, auf die man vielleicht besonders achtet. Und das
die werden ja auch immer gleich bewertet nach dem Spiel, muss man sagen. Ne? Also die kriegen auch immer eine Bewertung dann gleich. Ne? Und erschwert das Ganze natürlich dann auch extrem wahrscheinlich, ne? Oder?
Nochmal, ich möchte trotzdem herausstellen, dass wir natürlich zu viel Theatralik auf dem Platz haben, dass wir die Schiedsrichter insgesamt auch schützen müssen. Nur, das ist jetzt kein normaler Zweikampf im Mittelfeld, wo man irgendwie unnötig den Schiedsrichter attackiert oder eine Rudelbindung auslöst. Das ist eine besondere Situation und da muss man definitiv...
Ich finde aber erstaunlich, dass er dann noch durchblickt, sage ich mal, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Wenn da so viele Spieler...
Ja gut, du hast deinen Assistenten noch an der Seite, der das ja auch alles beobachtet, der ja auch mit Einfluss nimmt. Ne? Also so ist es ja jetzt nicht, der Linienrichter...
Er soll ja auch den Durchblick haben. Also pass auf, das macht er dann doch berufsmäßig an so einem Samstagnachmittag. Insofern, von einem Brüch kann ich das verlangen, nur dass die Reaktion danach, was daraus wird, ist, du willst den Schiedsrichter stärken... Und erreichst, wie ich finde, genau das Gegenteil. Du nimmst ihm die Möglichkeit, sich auf ein bestimmtes Spiel, auf bestimmte Figuren, es gibt auch Spieler, und natürlich merken sie sich Spieler, die Schwalben produzieren etc. Das ist auch völlig in Ordnung, dass du individuell drauf eingehst und ein Spiel leitest und nicht nur Regeln abhakst.
Aber wir könnten hier diskutieren, diese Attacke auf den Torwart, das ist ja...
Dass da eine Emotionalität entsteht, ja, und die muss im Rahmen bleiben. Auch für Moisander gilt das, für jeden. Auch nach so einer Szene muss jeder im Rahmen bleiben. Ich fand, dass Moisander da am Rande, aber immer noch im Spektrum drin war. Ja, dass du ihm nicht gelb geben musst.
Ja, aber ich sehe auch keine Rudelbildung. Siehst du da eine Rudelbildung? Also Rudelbildung,
ich sehe viele Spieler, 18, sagen wir es mal so.
12 Leute, das ist ja noch mehr, aber doch nicht mit den
kleinen Rudel. Sie haben gesagt, kleines Rudel.
Das ist das kleinste Rudel der Bundesliga-Geschichte. Ja. Kleines und großes Rudel als nächstes. Frank, bitte als
wir Schluss diskutieren, laut Lutz-Michael Fröhlich jetzt stundenlang wegen so einer Szene.
Wir sind ja auch das größere Rudel hier.
Wenn Felix Brüch abgepfiffen hätte, keine gelbe Karte gegeben hätte, glaube ich, dann hätten wir alle Schiedsrichter einbegriffen, ein schönes Wochenende bis jetzt gehabt. So müssen wir wegen einer Kleinigkeit aus meiner Sicht jetzt wieder das Thema aufmachen.
Das ist das Problem dabei.
Was keinem nützt, das nützt den Spieler nicht, den Schiedsrichter nicht. Und,
aber er gehört zu den Besten, die wir haben. Das muss man mal hier herausstellen.
Ja, aber ich glaube, Felix Brüch, wenn ein Doppel passiert, und das ist er sicher, dann denkt er jetzt, diese Aussage von Fröhlich hilft dir nicht, das schwächt ihn. Fertig. Ja.
Weil die Schiedsrichter stellen sich hier da wie eine Behörde und das ist nicht gut für den Fußball. Nein. Da gibt es eine Verordnung und dann wird das gemacht, statt den Einzelfall sich anzuschauen. Und dieser Einzelfall hier gab das nicht her.
Von einem der besten Schiedsrichter zum besten Torjäger der Bundesliga.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
Ja, und das ist aktuell nicht Robert Lewandowski, nein, sondern seit gestern Abend Timo Werner. 3:1 hat Leipzig am Ende gewonnen gegen Union Berlin. 0:1 hatten sie allerdings hinten gelegen und dann hat eben Timo Werner ordentlich aufgedreht. Das 1:1 in der 51. Minute mit diesem wunderschönen Volley-Treffer, den wir gerade schon gesehen haben. Und dann noch das 3:1 in der 83. Minute. Damit 20 Tore momentan auf dem Konto. Robert Lewandowski, wie gesagt, 19. Allerdings, der könnte ja, wenn er heute spielt, dann noch ein bisschen nachlegen. Und apropos Bayern, das ist genau das richtige Stichwort. Timo Werner wurde ja immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Hasan Salihamidžić hat sich jetzt auch noch mal zu dieser Thematik geäußert und Folgendes gesagt. Timo Werner braucht mit seiner Schnelligkeit mehr Räume. Die hatte er in dem System, das Leipzig gespielt hat. Das System bei RB hat sich zwar geändert, aber dennoch ist es vorne nicht so eng wie bei uns. Also mehr oder weniger möchte er sagen, Timo Werner, der passt überhaupt nicht zum FC Bayern und deswegen haben wir uns auch nicht wirklich bemüht.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
Nicht so ganz nachvollziehbar für mich, Stefan, für dich?
Nee, ich wiederhole mich, was ich vor ein paar Wochen oder Monaten auch schon gesagt habe. Ein Timo Werner mit der Qualität passt in jedes System, beziehungsweise du passt dein System an den Spieler vielleicht auch ein Stück weit an. Das ist meine Meinung.
Mhm. Ja, ich bin. Und darum haben wir das. Diskutiert über Nibel. Die holen Nibel, das ist ein Klasse, in 2-3 Jahren vielleicht ein Weltklasse-Torwart. Aber Timo Werner jetzt, wenn du angeblich sagst, dass du ihn nicht brauchst momentan, das ist nicht in Ordnung. Timo Werner muss man natürlich holen. Und ich denke, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Juventus, Bayern München, Real Madrid und Barcelona werden ihn holen. Nur Bayern wollen ihn nicht. Weil die haben kein
Trondheim
System
vielleicht?
Bei Rosenborg Trondheim auch, aber wir haben kein Geld wie Werder Bremen.
Wie siehst du seine Entwicklung?
Ja, top. Absolut eine super Entwicklung, hat einen Lauf. Ich meine, das Tor spricht für extrem viel Selbstvertrauen und Qualität natürlich auch. Ich glaube schon, dass der etwas veränderte Spielstil unter Julian Nagelsmann ihm natürlich auch schon sehr zugute kommt.
So ist sensationell.
Bitte?
Das Tor, super. Also sensationell.
Ja, und der Timo Werner ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie gut in Leipzig gearbeitet wird. Denn den hätten damals auch viele andere Bundesliga-Clubs holen können für 10 Millionen von der Bank des VfB Stuttgart. Das darf man ja nie vergessen. Leipzig hat in dem etwas gesehen und hat ihn dahin entwickelt. Und die haben jetzt ungefähr 50 Tore geschossen und die Hälfte davon knapp Timo Werner. Das ist Qualität.
Gut, dann wird er sich vielleicht zur Meisterschaft ausschießen, ne?
Marcel? Ja, aber der Paulsen spielt doch auch vorne drin bei Leipzig. Also ich verstehe.
Ja, aber du möchtest, immer, dass die Bayern mit zwei Sturmspitzen spielen. Das wollen sie nicht. Dazu haben sie ein Mittelfeld und Außenspieler. Die Bewegung kriegen sie nicht rein. Deswegen im Kopf. Das ist, ja. Und Lewandowski, jemanden zu holen, der sich hinter, das hast du das Nübelproblem. Also dass Lewandowski sagt, ich verzichte mal auf 10 Spiele. Das.
Ja, aber das muss ja Werner dann sagen, nicht Bayern, ja, oder? Da muss ja Werner sagen, ich kann nicht nach Bayern, weil das passt nicht das so, wie Roland jetzt nach Dortmund, genau, weil das passt zu mir. Das muss ja der Aussage dann von Werner und nicht von Bayern, denke ich.
Aber das, was du sagst mit Meisterschaft, gestern, die spielen eine grottenschlechte erste Halbzeit. Von der Einstellung her in allem, das war.
Und Union hat das nicht schlecht gemacht, komm. Bitte? Union hat das auch nicht schlecht gemacht. Ne?
Dafür spielen die Bundesliga. Also die haben ihre Möglichkeiten ausgespielt und Leipzig war das unter der Bürde irgendwie. Das war kein Tempo. Alles, was Leipzig stark macht, passierte nicht. So. Und jetzt im Nachhinein fragst du dich, was ist denn erst, wenn die gut spielen? 90 Minuten. So spielen sie ein, deswegen geben sie eine Halbzeit weg. Und bei Halbzeit, dieser Trainer offensichtlich weiß, was er zu tun hat. Er stellt ein bisschen um. Werner geht mehr in die Spitze. Die Mannschaft glaubt ihm. Die Mannschaft hat ein schlechtes Gewissen wegen der ersten Halbzeit. Er wird ihnen entsprechend gesagt haben, dass er beleidigt ist über das, was sie ihm da angeboten haben. Und dann spielen sie eine zweite Halbzeit wie Leipzig. Und dann sind sie in 45 Minuten zu stark für jeden anderen. Warum sollen sie da nicht Meister werden? Spricht wenig dagegen.
Frank, traust du ihnen das zu?
Ja.
Ja? Weil?
Warum?
Ja, warum?
Nein, sie haben grundsätzlich, glaube ich, sehr stabile Leistung gezeigt, haben neben der defensiven Qualität, die sie letztes Jahr schon eingebracht haben, glaube ich, jetzt im Spiel mit Ball deutlich mehr Lösungen, sind da deutlich variabler, flexibler und gefährlicher und haben nichts zu verlieren aus meiner Sicht. Und ich glaube, dass sie wirklich sehr, sehr ernsthafter Kandidat sind.
Das ist auch der Vorteil von RB Leipzig gegenüber Borussia Dortmund im Vorjahr. Sie haben nämlich in Leipzig einen Plan B und einen Plan C. Das hatte Borussia Dortmund in der letzten Rückrunde nicht. Als man irgendwie entschlüsselt war, hatte man keine Möglichkeit, irgendwie in dem System etwas flexibler zu machen. Und Julian Nagelsmann macht das vor, meistens in der Halbzeitpause, dass er eben dann das Spiel dort dreht in den taktischen Ausrichtungen der Mannschaft. Und die haben auch die Spieler dafür, die das dann entsprechend umsetzen können. Offenbar sehr intelligente Spieler, die sich darauf einlassen. Da gab es ja manchmal Schwierigkeiten in Hoffenheim, dass man da von den Spielertypen her etwas limitiert war, aber in Leipzig ist so viel Substanz, dass er tatsächlich Plan B und Plan C ausspielen kann.
Aber machen Sie es nicht allen auch so ein bisschen vor, indem Sie fast jede Position mehrfach besetzt haben? Ne? Frank hat eben gesagt, bei Ihnen sind die ganzen Innenverteidiger ausgefallen. Bei Leipzig fehlen da ja auch zwei Leute hinten, zum Beispiel Orban, Konaté.
Ja, nur ist die Situation eine andere, wenn du mit Bremen unten stehst und der Druck enorm ist, ist natürlich die Situation, wenn du oben, wo einem vieles leicht fällt, natürlich ein bisschen anders. Also das sollte man jetzt nicht vergleichen.
Okay.
Ich denke, dass die Leipziger in der Hinrunde auch hier und da wirklich großes Spielglück hatten gegen Bayern München, wo sie hätten auch nach kurzer Zeit 2-3 oder auch 4-0 zurückliegen können. Gegen Dortmund genau dasselbe. Also da hatten sie das Spielglück auf ihrer Seite. Aber sie haben immer Ruhe im Spiel, das finde ich auch. Sie haben oft die erste Halbzeit ein Stück weit verschlafen, drehen es aber dann. Und das ist eine Qualität. Das ist eine Qualität. Also das hat ja nichts mehr mit Glück zu tun.
Nee, wenn 60 Minuten reichen, ist auch okay.
Ja, und sie haben 7 Punkte. Ich meine, Bayern kann nachlegen, aber vor Dortmund, vor Bayern München stand heute. Und sie haben 5 vor Gladbach. Das ist schon ein Brett. Also das muss ich wirklich sagen.
Und wir sind doch schon in der Rückrunde. Ist schon wieder ein Spiel weg.
Weniger.
Du schneidest immer eins ab, sagst, na ja, die wir haben ja noch viel Zeit. Sie haben gestern wieder ein Spiel, wo du nach der ersten Halbzeit gesagt hast, na, so wird's aber nichts. Und dann drehen sie das. Forsberg, dachte ich immer, eine Zeit lang kannte ich Forsberg, Paulsen kannte ich, Gulaschin noch, so von den Namen her. Den, so, Forsberg verletzt. Paulsen kommt von der Bank. Upamecano spielt einen unfassbar guten Innenverteidiger.
Gulaschi. Total unterbewertet.
Den kannte er schon. Er spielt die ganze Saison. Ja, doch, eine
überragende Saison.
Spielt die ganze Saison und verzieht keine Miene. Ja, ja. Du hörst keine irgendwelche Schlagzeilen, irgendwelche Golden Steaks. Sie spielen so runter, haben einen breiten Kader. Und wenn Upamecano geht im Sommer, wovon du ausgehen musst, und sie werden sich so einen Sack Gold in die Ecke stellen können, und dann werden sie den nächsten holen.
Aber wir diskutieren immer System und Spieler. Da sind wir ein bisschen beschlüsselt. Weil ich sage, alle diese Spieler, wir können über System reden, aber Spieler bewirken ja das System. Und dann und wann reden wir viel, ja, wir können ihn nicht nach Verein X holen, weil wir haben ein System, das passt nicht. Aber wenn du so einen Spieler holst, ändert ja sich das ein bisschen, das System. Das ist ja der, das Eigenschaft von einem Trainer.
Schau, wir reden über, warum holen die Bayern Werner nicht? Leipzig, das musst du schon sagen, ist eine andere Gemengelage. Sie werden von niemandem getrieben. Sie holen sich jemanden, den sie genau, Nagelsmann, den sie genau brauchen jetzt. Also wenn Upamecano geht, gucken sie sich anderswo, aber niemand sagt, ihr holt aber nicht den besten Innenverteidiger der Welt. Warum kauft ihr nicht, was weiß ich, warum kauft ihr nicht Alaba, sondern völlig entspannt machen sie ihr Ding, und wenn sie nicht Meister werden, wird in Leipzig die Welt nicht untergehen. Champions League, das haben sie begriffen, wie das gespielt wird jetzt, und die Mehrfachbelastung, das macht sie im Moment sehr, sehr gefährlich für die also Bayern. Die Bayern müssen
und Leipzig, die Bayern müssen heute erstmal nachziehen, ne?
Ja, genau.
15:30 Uhr dann bei Hertha, sozusagen die Hauptstadt gegen die Fußballhauptstadt. Jürgen Klinsmann darf übrigens auf der Bank sitzen. Es gab ein bisschen Knatsch wegen seiner Trainerlizenz, ob die überhaupt noch gültig sei. Ein typischer Fall für deutsche Behörden, möchte ich sagen. Oder wie heißt es so schön? Von der Wiege bis zur Bahre, Formulare, Formulare. So schaut's aus.
So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Die Posse um Klinsmanns Lizenz ist beendet. Einen Tag vor dem Spiel gegen die Bayern stellen die Bürokraten der DFL fest, dass der strahlendste Bundesliga-Trainer-Neuzugang und ehemalige Bundestrainer tatsächlich ein vollwertiger Übungsleiter ist. Obwohl er seine Fortbildungen nicht in der Wiege des Fußballs in Frankfurt gemacht hat, sondern nur in der tiefsten Provinz in Brasilien. Doch plötzlich heißt es, passt schon. So schaut's aus. Schließlich will Klinsmann das Fußball-Notstandsgebiet Berlin endlich zu einer blühenden Landschaft machen. Hertha als Big City Club und künftiger Champions League-Teilnehmer klingt größenwahnsinnig und soll es auch sein. Wir wollen uns größenwahnsinnige Ziele stecken. Heißt im Klartext, Abstiegskampf ist was für die Provinz. In Berlin schauen sie jetzt nach Europa. So schaut's aus. Klinsmann hat also die Lizenz zum Coachen. Aber hat er auch schon das Zeug zum Bayern-Ärgern? Ausgerechnet mit der Hertha? Klinsmanns Strahlkraft gegen Hansi Flicks versehrten Truppe. Die Münchner wollen zwar auf drei Hochzeiten tanzen, haben aber kaum noch Profitänzer, wenn das mal gut geht. Denn der Ex-Bayern-Spieler und Ex-Bayern-Trainer Klinsmann würde gerade den Bayern, ob mit oder ohne Lizenz, zu gern beweisen, dass er Trainer kann. So schaut's aus.
So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Ja, aber wir müssen mal ein bisschen aufstellen. Du kennst dich auch gut aus mit dieser Trainerlizenz, ne? Du hast sie auch, meine
ich,
ne?
Oder? Ich habe meine läuft bis zum 31.12.2021.
Und dann musst du wieder was machen?
Na, du musst halt in den 3 Jahren immer 20 Lehreinheiten machen. Ja, also du hast 3 Jahre Zeit, um an diesen Lehrgängen teilzunehmen. Ich weiß jetzt nicht im Detail, wie es beim Jürgen war, aber er sitzt ja heute auf der Bank und von daher ist es erledigt.
Tauschen wir das wieder zu sehr auf, oder was?
Es ist schon unglaublich, wie tiefenentspannt Jürgen Klinsmann damit umgegangen ist. Gefühlt war ganz Fußball-Deutschland aufgeregt in dieser Woche. Nur einer nicht, Jürgen Klinsmann. Er sagt dann, ich habe da ein paar Mails geschickt und wenn es jetzt nicht passt, dann machen wir es halt nächste Woche. Das hätten die da 25 Buddhas schon bei Hertha auf der Geschäftsstelle. Das ist unglaublich.
Ja, weil er war lange in Kalifornien.
Hat er denn heute eine Chance gegen die Bayern?
Er, spielt er oder ist es der Kader, den die Hertha zu
Ich gehe davon aus, dass er, nein, einen Spielerpass hat er, glaube ich, nicht mehr.
Ja, also bei aller Aufbruchstimmung.
Ja. 8,50 laufen die raus.
Bei aller Aufbruchstimmung, und das ist ja auch wichtig, das ist auch vieles, kann ich auch nachvollziehen, und es wurde ja auch Zeit. Also das war, der, glaube ich, der europaweit schwächste und unspektakulärste Hauptstadtclub, den man sich vorstellen kann. Es wird Zeit, dass sich das ändert. Das macht er prima. Ob das heute schon vom Kader her fußballerisch reicht, wenn die Bayern ihren Job machen, wage ich zu bezweifeln.
Ist das nicht schön, dass ein Jürgen Klinsmann kommt und sagt, ich mache Fußballhauptstadt in Berlin? Klasse. Für das leben wir und ja. 50% sagen super und die anderen 50% sagen, warten wir ab, dann schießen wir wieder nieder. Und das ist ja schön, für das leben wir. Ich finde das klasse, dass Klinsmann das macht.
Aber geht er nicht?
Mit oder ohne Training?
Also er hat heute gesagt,
ohne Lizenz.
Was, ohne Lizenz.
Ja. Erst Klassenerhalt, dann Europa League oder international und dann Meisterschaft, bitte.
Ja, das geht ja mal ständig hin und her. Jetzt hat der Preetz davon gesprochen, dass man ihn gerne international spielen möchte. Unter der Woche war es dann umgekehrt, dass der Jürgen dann die großen Sachen geliefert hat.
Also ich meine, das ist ein bisschen...
Die sollten bei Hertha nicht über Europapokal spielen. Die sollten jetzt erstmal die Klasse halten. Das wird erstmal das dringendste Problem sein. Da wird nicht das Bayern-Spiel entscheidend sein. Man hat ja erst ein Spiel verloren, das war gegen BVB, sondern gegen die direkten Mitkonkurrenten dann in dieser Tabellenregion sollte er erstmal punkten, bevor man überhaupt jetzt über Europapokal denkt. Ich glaube, übergeschnappt sollte man da nicht sein.
Ne? Frag Frank doch mal, siehst du sie als Konkurrenten im Abstiegskampf, Hertha?
Wir schauen erstmal nur auf uns.
Oh, ja!
Und von.
Ja, jetzt hast du ein bisschen Zeit gehabt zum Überlegen.
Ja, also ich glaube schon, dass sie deutlich stabiler geworden sind, defensiv vor allem, und dass sie sich schon auch aus dem Abschiedskeller befreien werden.
Aber nicht unterschätzen, dass ein Trainer so etwas sagt. In den Problemen, wie wir mit Hertha Berlin gehabt haben, dann kommt ein Trainer, der macht das ein bisschen gut. Wir werden in 3 Jahren in die Champions League spielen. Es geht schon okay, es gibt Schlimmeres. Sag deine Ziele und gehen und werde, das ist ja Sport. Dann gewinnst du, verlierst du, was ist? In Berlin. Guck die Leute hier, die sitzen alle und hoffen, dass die Mannschaften, die unterstützen werden, einmal Meister. Und die freuen sich, wenn der Trainer einmal sagt, ja, wir spielen gegen die Abstiegung. Also die freuen ja sich, so etwas zu hören.
Aber es ist ja immer verkehrt, egal wie du es machst. Ja. Es ist egal, wie du es machst.
Natürlich.
Also in den Medien ist es immer... Ist ja.
Aber entweder sagen, das ist eine Vision oder das ist Spinnerei. Das ist immer das Gleiche. Genau.
Also, Berlinern hat man doch immer nachgesagt, die hätten eine große Schnauze. So, ja, aber für die richtig. Hertha hat sich in Berlin, ehrlich gesagt, kein Mensch interessiert. Also Union segelt da viel höher als Hertha. Und dass da was passieren muss irgendwann mal. Oder du sagst, pass auf, wir lassen es. Wir lassen es einfach. Deren Diskussion um ihr Stadion und so, das ist so provinziell und so hinterwäldlerisch. Das muss alles sich irgendwann mal aufbrechen. Insofern, ja, der Grat ist schmal. Er wird es nicht, deswegen zurück zu deiner Urfrage, er allein wird es heute nicht gewinnen können. Gut, auch nicht mit großen Ansprüchen.
Da wollen wir mal gucken. Wir schalten gleich nochmal nach Berlin, wollen auch nochmal kurz schauen, ob wir schon die Aufstellung möglicherweise haben. Nach uns, wie immer, Sie kennen das, Pur Landstein, Ruth Hofmann und Olaf Zorn. Wir sind zurück beim Check 24. Doppelpass und geben sofort nach Berlin. Rasmus Godau steht da schon. Rasmus, hallo, grüß dich.
Hallo, grüß euch.
Ja, ganz schön. So, viel Euphorie in der Hauptstadt seit Jürgen Klinsmann da ist. Gibt es schon erste Kostüme oder Masken von ihm?
Nee, die gibt es noch nicht. Und wie es auch schon angesprochen hat, man ist bei der Hertha vor allem froh, dass man so ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt ist, dass man über die Hertha spricht in Deutschland durch die Strahlkraft, die Jürgen Klinsmann hat. Aber in erster Linie geht es jetzt erstmal darum, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu erreichen. Man möchte am liebsten an Ostern durchpusten und dann ja in 3 Jahren im besten Fall die Champions League-Hymne in der Hauptstadt hören. Eine Euphorie ist definitiv da in der Hauptstadt, dank Jürgen Klinsmann. Aber heute, das hat man auch gesagt, da backt man etwas kleinere Brötchen. Da würde man sich schon freuen über ein Unentschieden gegen die Bayern.
Aber klar, volle Hütte heute, oder?
Definitiv. Ausverkauftes Haus, die Bayern-Fans hier neben mir, die trinken sich auch schon ein bisschen warm für das Spiel. Ich glaube, ihr hört sie. Und hinter mir sind auch gerade die etwas härteren Bayern-Fans angekommen. Also hier gehen gleich die Stadiontore auf, dann haben wir auch die Aufstellung, wird nicht ganz große Überraschungen geben. Lewandowski ist zurück. Bei Hertha wird es gar nichts Großes geben. Doch Askasiba der wird sein Debüt feiern für die Hertha. Und wir freuen uns auf ein richtig, richtig schönes Fußballspiel am Sonntag.
Rasmus, vielen Dank. Wir haben uns ein bisschen verquatscht, aber trotzdem hast du auf uns gewartet.
Ja,
also Grüße. Grüße nach Berlin. Sport1.de, das Ganze. Laura.
Sagen, ihr habt nicht wirklich viel Geld verloren, also hier liegt noch ordentlich viel Geld auf dem Tisch. Allerdings die Zuschauer hier im Publikum, die waren so nett und haben ordentlich das Phrasenschwein gefüllt. Wir bedanken uns für die Spenden der WWK-Agentur Patrick Sommer, GSG Bero Zehnhausen, VfB Durach, Luca und Luis Aktion Fußballtag, SV Aberg und Paulus Borussen. Vielen Dank dafür, Check24 verdoppelt wie gewohnt. Und dann sind wir Ihnen auch noch eine Frage der Woche schuldig. Also die Auflösung, da hat sich nicht wirklich viel getan. 39% von Ihnen zu Hause glauben, das war ein Befreiungsschlag von Werder Bremen. Und vielleicht haben wir noch so ein bisschen Hoffnung für Herrn Baumann. Die Leute haben nämlich auch angerufen. Mal gucken, welche netten Worte Sie gefunden haben.
Werder Bremen muss weiter zittern. Ein Sieg hilft noch nicht vorm Abstieg. Da ist nur ein kleiner Schritt. Sie müssen in 16 Spielen noch einiges leisten, um nicht abzusteigen.
Ich denke, dass die Bremer bis zum Ende um Klassenerhalt kämpfen müssen, da die Mannschaft falsch zusammengestellt wurde und Kohfeldt in meinen Augen völlig überschätzt wird.
Es war für Bremen ein Befreiungsschlag. Die werden es schaffen.
Am Ende wird Paderborn und Düsseldorf absteigen und Bremen wird in der Relegation die Bundesliga erhalten.
Sie haben einen ziemlich engen Kader und haben im Moment auch noch nicht den Kampf angenommen, den sie normal annehmen müssten, weil es hier um den Abstieg geht. Es wird sehr, sehr schwer, aber absteigen werden sie nicht.
So, Frank, hier sind die nächsten drei Spiele. 9 Punkte, oder?
Ja, wir gehen zuversichtlich in die restlichen Spiele, wissen aber, das haben wir auch mit der Mannschaft so besprochen, dass es erst vorbei ist, wenn wir rechnerisch auch durch sind.
Gut, das nochmal 3 Euro für uns. Schönes Schlusswort an dieser Stelle. Frank, vielen Dank, dass du gekommen bist. So. Also alles Gute. Gruß nach Bremen, danke an die Runde. Spaß gemacht, schönen Sonntag. Jetzt geht's weiter mit Burlandstern. Ruth Hofmann übernimmt. Tschüss. Bis nächste Woche.